Willkommen zu Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute geht es endlich wieder zurück nach Kalifornien und zwar auf die großartige D23 Expo. So, für diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal davon hören, die D23 Expo ist so ziemlich das größte und wichtigste Disney-Event weltweit. Sie ist Event, wo neue Filme und neue Projekte angekündigt werden, Convention und Ausstellungen, gefühlt alles auf einmal und lässt wirklich, und davon konnte ich mich jetzt im September endlich live überzeugen, Disney-Herzen höher schlagen. Ich war nämlich im September live in Anaheim dabei, direkt um die Ecke vom originalen Disneyland in Kalifornien. Und nicht alleine, sondern mit ganz vielen tollen Leuten, unter anderem auch Matthias von Disney Central. Und wenn wir beide gemeinsam vor Ort gewesen sind, dann müssen wir natürlich auch gemeinsam darüber plaudern, das Ganze analysieren und eben auch natürlich darüber schwärmen. Und das haben wir bereits in Folge 40 getan, denn da haben wir schon ausführlich über die Expo und die großen neuen Disney, Marvel und Lucasfilm-Filme gesprochen. Und heute hört ihr quasi Teil 2 des D23 Expo Talks. Den haben wir ganz frisch nach der Expo aufgenommen. Und es geht um die Disney Parks. Denn eines der großen Highlights auf der Expo ist immer das große Disney Parks Panel, auf dem werden nämlich ganz viele Neuheiten und Details rund um die kommenden Highlights in den Disney Parks weltweit verkündet. Und da war wirklich eine Menge dabei. Ich sag nur, neue Multiverse-Attraktion auf dem Avengers Campus in Anaheim, ein möglicher Disney-Bösewicht-Themenbereich im Magic Kingdom, ein Moana-Themenbereich in Animal Kingdom in Walt Disney World und. Und natürlich sprechen wir heute auch über all die anderen tollen Events und Präsentationen, die wir dort erlebt haben, die zahlreichen Ausstellungen und die auch ganz besonderen Disney-Shops. Da freue ich mich auch wirklich sehr, in Erinnerung zu schwelgen. Kleiner Wermutstropfen, ein Disney-News-Update gibt's heute aufgrund der ganzen Disney-Parks-News, die wir heute besprechen, ausnahmsweise mal nicht. Aber die nächste Folge mit den aktuellen Neuigkeiten, die steht schon in den Startlöchern. Deswegen lasst uns nochmal gedanklich gemeinsam auf die D23 Expo gehen und erleben, was uns dort noch so alles erwartet hat. Viele hören diesen Podcast wegen den Disney Parks und wegen Disneyland und auch die D23 Expo ist tatsächlich ein Ort, wo man sehr viele News und Ankündigungen rund um die Disney Parks und Resorts weltweit mitbekommt. Mittlerweile heißt es ja Disney Parks Experiences und Products. So ein bisschen hat sich ein bisschen geändert, weil es geht ja durchaus auch hier und da eben um Produkte, wenn man so will. Und auf das hatte ich mich sehr gefreut, vor allem als Disney-Parks-Fan, ne? Du ja auch. Und ich fand auch das in den letzten Jahren, das sah immer so toll aus und so spannend, dass ich mich echt gefragt habe, okay, was werden sie wohl für uns heute eben präsentieren? Und durch das Panel hat Josh D'Amaro geführt, ist der Chef quasi von der Abteilung Disney-Parks Experiences and Products. Und die Show selber hat angefangen mit, ich glaube, deswegen gingen die Leute auch ziemlich ab, weil jeder nicht nur
einem Kracher.
Ja, es ist absolute Kracher gewesen, nämlich Happily Ever After. Ihr kennt vielleicht die Show aus Walt Disney World, aus The Magic Kingdom, ist dort gelaufen bis zur 50-Jahr-Feier, wurde abgesetzt und mit einer Show ersetzt, wo viele Leute gesagt haben, die kam nicht an den Vorgänger ran. Das ist natürlich schon eine kleine Pleite für Disney, weil man nicht das toppt, sondern eher irgendwo drunter ansetzt. Die Leute waren super traurig, dass die Show nicht mehr läuft, weil viele gesagt haben, Happily Ever After ist einfach deutlich besser. Ja, und wie hat die Show eröffnet? Wie hat das Panel eröffnet? Mit einer Live-Performance von Happily Ever After und von keinem geringeren gesungen als Jordan Fisher, der auch den Original-Themensong mitgesungen hat. Und das war für mich super toll. Ich finde Jordan Fisher klasse, ist auch ein bekannt, also super Schauspieler. Same. Ich finde ihn super sympathisch. Kennt ihr vielleicht aus High School Musical, The Musical, The Series. Kennt ihr zum Beispiel aber auch aus, vielleicht hat schon in Hamilton mitgespielt. Also der Typ ist mega talentiert und auch super sympathisch und darüber hinaus ein sehr großer Disney-Fan. Und jeder, also die Leute im Saal haben gejubelt. Und zwar nicht nur, weil sie jetzt Jordan Fisher live sehen, sondern weil jeder wusste, ich glaube, dass dieser Song, den führen sie nicht ohne Grund auf. Und tatsächlich, Josh D'Amaro hat gesagt, diese Show kommt wieder zurück im April 2023 mit überarbeiteten Szenen und Enchantment. Die aktuelle Show wird dann eingestellt. Krass. Also ich fand das wirklich krass. Ich finde schon ein schönes Zugeständnis tatsächlich auch. Natürlich ist es eine kleine Niederlage für Disney, nicht die einzige. Da kommen noch ein paar. Aber tatsächlich auch schön zu hören oder zu sehen, dass sie ihren Fans zuhören, weil das Echo war gigantisch. Und die Leute haben alle gesagt, Happily Ever After bringt das wieder zurück. Sie bringt es wieder zurück.
Total. Schön. Und schau mal, die Show lief ja auch, die ist 2017, im Mai 2017 hatte die ihr Debüt, also die lief nicht mal lange, wenn man sich das so vorstellt, die lief 3 Jahre im Grunde, dann kam die Pandemie und für so eine geile Show ist das echt verdammt wenig, gerade wenn man eben schaut, wie lange andere Shows in Walt Disney World liefen. Ich gucke jetzt zu Wishes, zu Illuminations, genau. Also das ist ja schon echt heftig und deswegen verdammt cool, dass sie wiederkommt, weil die Show ist einfach Weltklasse. Ich war damals bei der Weltpremiere mit dabei, als sie das allererste Mal lief. Und die Reaktion, was man da miterlebt und selber gefühlt hat, bei anderen Leuten gesehen hat, das ist unbeschreiblich. Deswegen, das war für mich wirklich auch persönlich einfach eine riesen Freude, dass da eben, erstens die Show zurückkommt, zweitens der Song lief, aber drittens halt auch eben Jordan Fischer, dass er das live performt hat. Weil damals habe ich das nämlich gerade verpasst, am dritten, vierten, fünften Tag damals als die Show lief, war er nämlich auch im Magic Kingdom zusammen mit der Dame, deren Namen ich gerade vergesse, die auch den Song mitperformt. Jedenfalls habe ich sie damals gerade verpasst, das hat mich damals schon extrem genervt und deswegen war das für mich so ein richtiger Wow-Moment, als sie dann eben auf der Bühne waren und diesen Song gesungen haben. Verdammt klasse. Und ich bin auch wie du, also John Fisher finde ich auch wirklich toll, weil es einfach auch so ein Nerd ist. Mhm. So ein richtiger Disney-Nerd, Disney-Parks-Nerd, Kingdom Hearts-Nerd genauso. Ich glaube, er hat seinen Hund oder irgendwas, heißt Sora, also richtig cool. Love that dude. Love him.
Er hat in Disney World auch geheiratet, das muss man auch dazu sagen. Also er lebt und liebt Disney. Und das macht ihn auch, finde ich, sehr sympathisch dann auch. Und dann ist der Song einfach auch großartig. Ich finde Happily Ever After ist einer der besten Park-Songs, Disney-Park-Songs aus den letzten 10 Jahren. Locker, vielleicht sogar der beste. Und ich finde es toll, den wieder nicht nur live gehört zu haben, sondern jetzt auch zu wissen, hey, den Song kannst du dann ab April nächsten Jahres wirklich jeden Abend wieder im Magic Kingdom zelebrieren und hören. Ich bin auch super gespannt auf die neuen Szenen. Ich glaube, das könnte sehr spannend werden, weil die Story beziehungsweise auch der dramaturgische Aufbau der Show einfach wirklich klasse ist. Es ist halt der klassische Disney Abendshow-Aufbau, aber der funktioniert einfach und der ist dort gut umgesetzt mit den einzelnen Elementen, so wie es damals Disney Dreams auch schon geschafft hat in Paris. Für mich war Happily Ever After immer so die amerikanische Dreams-Version. Deswegen mag ich die auch sehr.
Total.
Freue mich total, dass sie wieder zurück ist. Ja, aber das ist nicht das einzige Zugeständnis von Disney gewesen, sondern das zweite ist Harmonious. Auch Harmonious hört auf. Es kommt eine komplett neue Show zum Ende der 50-Jahr-Feier. Man munkelt jetzt schon, dass sie Anfang nächsten Jahres schon abgesetzt wird und durch Epcot Forever ersetzt werden soll. Ich frage mich nur, wie das dann funktioniert, weil wir wissen ja alle, diese riesengroßen Ungetüme auf dem großen See im World Showcase sind ja da immer noch. Hüpfen dann die Jetski-Fahrer dann einmal drüber oder wird das irgendwie in der Show irgendwie fließt es in die Show ein, weil ich stelle mir das schon etwas herausfordernd vor, um die Dinger herumzufahren. Deswegen die Frage, bleiben die da, bauen die ab? Das wissen wir alles noch nicht. Ich bin gespannt.
Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander, weil es war natürlich auf diesen ganzen 3 Tagen ging so viel ab und man hat nicht, oder ich habe zumindest nicht immer alles ganz klar in Erinnerung. Aber Epcot Forever ist doch die Übergangsshow, die vor Harmonious für ein paar Monate lief. Und genau, die kommt, so wie ich es verstanden habe, kommt die wieder, allerdings auch nur für einen limitierten Zeitraum als Übergang, bis dann nochmal eine ganz neue Show kommt. Richtig, für die Disney 100
Genau.
Celebration.
Richtig, ganz genau, das ist genau richtig wiedergegeben. Also Harmonious läuft jetzt nur noch ein bisschen paar Monate, glaube ich, dann kommt Epcot Forever und dann kommt die neue Show. Aber wie die funktioniert, ob die dann, keine Ahnung, auch diese riesengroßen Barges, nenne ich es jetzt mal, nutzen, ist jetzt noch ein dickes Fragezeichen, weil es war eine riesengroße Kritik auch von den Fans, dass sie einfach die World Showcase auch total visuell so ein bisschen stören. Nicht nur ein bisschen, ordentlich. Ich habe es auch live gesehen und ich war etwas irritiert, weil es sah auf den Bildern nicht ganz so schlimm aus. Und als ich dort war, dachte ich mir, das ist schon ordentlich. Vor allem, man hat immer sonst immer die World Showcase, wenn man da reinkommt, dann immer den See gesehen und dann auf der anderen Seite die ganzen schönen Pavillons mit den ikonischen Bauten und konnte das schon von Weitem sehen. Ich fand das immer so idyllisch. Und dann sieht man das und plötzlich sind da diese komischen großen Dinger mit ganz viel Fontänen, um das so pseudo zu kaschieren tagsüber. Und ich dachte mir nur so, ja. Und ich glaube, das kam auch bei den ganzen anderen Disney-Fans, weil da gibt es ja Leute, die sind ja noch viel tiefer drin in den USA. Es kam gar nicht gut an. Und deswegen ist halt die große Frage, bleiben diese Dinger, werden die für die neue Show benutzt oder nicht?
Bin ich mal gespannt. Und ich bin auch gespannt, ob dann, was dann eben nach der Disney 100 Feier passiert. Ob sie dann eben vielleicht doch Harmonious zurückbringen, ob sie dann wieder eine andere Show machen, weil ich glaube, das ist auch noch ein Fragezeichen, ne? Ich meine, da sprechen wir jetzt eben auch noch über, wann wird das passieren? In 2, 3 Jahren wahrscheinlich erst, wenn das dann wirklich vorbei ist mit dieser Feier. Aber das ist auch noch so ein Fragezeichen, glaube ich, oder nicht?
Ich glaube, wahrscheinlich ist diese Show, wenn die gut ankommt beim Publikum, dann schon eine Show, wie man so schön sagt, in den USA, here to stay, gekommen, um zu bleiben. Ich denke schon, dass sie auch langfristig angedacht wird. Deswegen glaube ich nicht, dass sie so schnell dann wieder ausgewechselt wird. Ich glaube, sie könnte ausgewechselt werden, wenn der Harmonious-Effekt wieder eintritt. Und die Fans, weil ich habe schon das Gefühl, sie achten da schon sehr drauf auf die Gästezufriedenheit und machen ja auch regelmäßig Umfragen. Und Harmonious und Enchantment sind beide nicht wirklich gut weggekommen. Ich glaube, Enchantment deutlich besser als Harmonious. Harmonious nicht wirklich gut. Und dementsprechend finde ich das tatsächlich auch wieder, klar, es ist eine kleine Niederlage für Disney, aber auch ein sehr gutes Zugeständnis gegenüber der Zielgruppe und den Fans, zu sagen, hey, wir bringen eure Lieblingsshow wieder zurück, Happily Ever After. Oder hey, wir hören eure Kritik, wir machen was komplett Neues. Weil offensichtlich scheint es ja euch, bei euch nicht so gut anzukommen. Und das fände ich tatsächlich echt gut, weil sie könnten auch eisern sagen, ja, ist doch mir egal, lassen wir es jetzt einfach weiterhin laufen. Das haben wir viel Geld investiert und das machen wir jetzt einfach so. Und dementsprechend finde ich schon krass, dass sie jetzt sagen, wir nehmen jetzt weiterhin Geld in die Hand und machen jetzt eine neue Show. Also finde ich respektabel tatsächlich. Hut ab, Disney, finde ich gut. Und ich habe da auch bei dem Disney 100 vielleicht noch ein kleines Fragezeichen bei Disneyland Paris. Auch wir brauchen eine neue Abendshow. Just saying.
Oder eine alte, auch in Ordnung für mich persönlich.
Auch in Ordnung in einer 2.0-Fassung oder einer 1.5, man weiß es ja nicht. It's just saying, vor allem weil die D23 Expo jetzt nicht der Ort ist für Paris-Announcements, wissen wir alle. Weil viele waren sehr enttäuscht. Ich habe euch auch da draußen gelesen, gehört. Ihr habt mir auch Nachrichten geschrieben. Und ich habe halt auch gesagt, die D23 Expo ist nicht der Ort für große Disneyland Paris-Announcements. Denkt mal nach, wir haben zum Beispiel diese riesengroße Ankündigung für die Erweiterung des Studios auch nicht auf der D23 Expo mitbekommen. Die wurde einfach rausgehauen. Und so wird es auch künftig sein. Die großen, coolen Sachen für Paris, die kommen dann einfach so gefühlt fast aus dem Nichts. Und so wird es wahrscheinlich auch sein. Und wenn ich jetzt so sehe, ach, einige Parks kriegen jetzt neue Abendshows, vielleicht haben wir dann auch noch eine Chance. Jetzt nicht zum 30. Jubiläum, da sind wir ja jetzt ein bisschen raus, wenn man jetzt die Light wegnimmt, aber die Chancen sind da. Weiß nicht, ob die hoch sind, aber könnte sein.
Ach, ich meine, so oder so, das haben Sie ja bestätigt, wollen Sie ja die Disney 100 Celebration wirklich weltweit feiern. Und irgendwas wird auch in Paris sein. Ob das dann eben irgendwas am Castle sein wird, eine Show, oder vielleicht einfach über dem neuen Lake, dann in den Walt Disney Studios, wer weiß.
Oder eine Parade, wer weiß es ja auch nicht. Ne?
Oder das, es gibt viele Möglichkeiten.
Das können wir echt gespannt sein, weil ich bin mir sicher, so wie es nämlich im Song heißt, "Oh, Monkey See, Lumine, the future holds so much more than we've ever seen before." So, ich glaube, da kommen schon einige Sachen noch für Disneyland Paris. Tatsächlich war ich überrascht, dass recht viel über Disney in Paris gesprochen worden ist in dem Blog. Das war in den Jahren zuvor nicht so, das wissen wir. Da gab es noch viel größere Enttäuschungen. Deswegen fand ich es eigentlich so ganz nett zu sagen, hey, das 30. Jubiläum wurde verlängert. Die üblichen 1,5 Jahre haben wir jetzt wieder in Paris. Wir wissen mittlerweile schon auch durch die letzten Jubiläen, wenn Disneyland Paris ein Jubiläum feiert, dann nicht nur ein halbes Jahr. Nicht nur ein Jahr, nein, 1,5. So will es schon langsam die Tradition und auch das wurde jetzt bestätigt, was mich sehr freut, weil wir werden auch Disney Delight nächstes Jahr noch sehen. Wir werden wahrscheinlich auch Dream It Shine Brighter nächstes Jahr dann auch länger sehen. Die kommt ja dann auch wieder zurück Anfang des Jahres. Und es gibt ja noch viele andere Dinge, ne? Die Disney Village Überarbeitung, die startet auch bald. Tatsächlich ebenfalls schon Ende des Jahres, habe ich gehört. Und Anfang nächsten Jahres geht schon los. Freue ich mich sehr. Wir kriegen ja dann diese neue Brasserie da am Lake Disney. Finde ich eigentlich ganz nett. Und Disneyland Hotel, wissen wir ja auch alle, wird renoviert. Da haben wir jetzt auf der D23 Expo ein Artwork von einer Frozen Suite zum allerersten Mal gesehen. Wir haben ja schon andere Artworks zuvor gesehen von manchen Zimmern. Und das ist jetzt quasi ein kleiner neuer Sneak Peek gewesen. Eröffnung geplant für 2024 übrigens. Da haben ja einige spekuliert, hey, vielleicht nächstes Jahr. Nee, 2024, aber das Jahr ist lang. Mal gucken, wann das denn sein wird. Die große Überraschung war aber nicht die Ankündigung der neuen Promenade zum See in den Walt Disney Studios Park. Ich glaube, da ist schon in den letzten Wochen viel rumgegeistert im Internet, ne? Auch mit dem Rapunzel Flatride, mit dem kleinen mit der Familienattraktion, die sich dreht mit den einzelnen Booten, wo man dann reinsitzt und wo man wahrscheinlich die Szene von I See the Lights so ein bisschen erlebt. Das haben wir ja schon so ein bisschen mitbekommen durch so paar Seiten. Tatsächlich war das deswegen auch keine große Überraschung, aber die größte Überraschung selber war, wir kriegen eine neue Show. Und zwar endlich wird das Studio Theater wieder belebt mit Pixar We Belong Together. Eine Pixar-Show kommt da rein. Freut mich total, weil wenn Disney in Paris was richtig gut kann, sind das Shows. Und dass jetzt der Walt Disney Studios Park neben Mickey and the Magician noch eine zweite Show bekommt, die hoffentlich auch so gut wird, das ist großartig. Ich hatte eine Artwork schon gesehen, da hast du die Türen gesehen von Monster AG, da hast du dann hier in ihren gelben Anzügen gesehen, ne, wenn ein Kind wieder rumgerannt ist, dass alles Kontaminierte dann quasi gesäubert wird, dieses Squad-Team sieht man da auch. Und ich bin mega gespannt, weil ich glaube, das könnte toll werden. Und deswegen hat es mich gefreut tatsächlich. Viele waren enttäuscht. Ich fand's nett.
Ich bin gespannt, aber ich find's cool, dass hier auf jeden Fall noch eine, das Theater genutzt wird vernünftig. Ja. Mir ist jetzt gerade heute Morgen irgendwann oder gestern Abend, ich weiß schon gar nicht mehr, ist mir so ganz random in den Kopf gekommen, Moment, die haben doch jetzt Worlds of Pixar ist doch jetzt im Grunde auf der anderen Seite, da wo jetzt eben Mickey and the Magician läuft. Wäre das nicht vielleicht irgendwie möglich, diese beiden Shows dann zu tauschen von dem Setting her? Das wird auch viel mehr Sinn machen.
Mhm, das ist mir vorhin auch durch den Kopf gekommen, weil ich mir dachte, Moment, das ist aber am Eingang vom Avengers Campus. Aber
eben, Pixar ist da drüben. Ein bisschen komisch von der Positionierung. Aber naja, was will man machen? Es ist, was es ist, nicht wahr?
Es wird wahrscheinlich logistische Gründe einfach gegeben haben, dass es jetzt genau auf das Studio Theater fällt. Und das Studio Theater ist auch groß, das muss man auch dazu sagen. Jeder, der schon mal drin war, weiß, wie riesig dieses Teil ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da aber wirklich was sehr Schönes draus zaubern. Also Vorfreude ist auf jeden Fall groß, sehr groß sogar. Also Disney in Paris, gucken wir mal, was sonst noch announced wird, weil die, wie gesagt, die großen Kracher, wenn es Neuigkeiten gibt, werden sowieso außerhalb von der D23 Expo announced werden, genau. Auf Hohe See ging es auch, das war stand auch auf meiner Bingo-Liste für dieses Panel, und zwar die Disney Cruise Line hat ja angekündigt, dass es mehrere neue Schiffe geben wird. Und die Disney Wish ist ja jetzt quasi im Juli frisch gestartet und auf Jungfernfahrt gegangen. Und es kommt ja jetzt schon das zweite bald, was auch in Bau kommt. Und da wurde der Name enthüllt, und zwar die Disney Treasure. Und das Besondere an der Treasure ist, es wird ein anderes Konzept haben als die Wish. Es sieht vom Aufbau her, von der Lobby aus, also relativ ähnlich aus, aber ein ganz anderes Konzept. Es geht um Abenteuer, es geht um so ein bisschen Aladdin ist das Thema und dementsprechend ist die Lobby auch nicht so weiß und vielleicht auch ein bisschen kalt, wie man es von der Wish jetzt gesehen hat, sondern richtig einladend, dunkelblau, in sehr, sehr fast wohnlichen Farben, fand ich. Richtig schön gemacht. Man sieht auch eine Statue statt Cinderella. Es ist jetzt Aladdin und Jasmin auf dem fliegenden Teppich, was ich auch sehr cool fand. Und im Trailer hat man tatsächlich auch schon ein paar Charaktere gesehen in den Bullaugen. Und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht Hinweise sind für bestimmte Bereiche auf dem Schiff, wie zum Beispiel Kids Clubs, Bars, Restaurants. Und darunter hat man Moana bzw. Vaiana gesehen und The Haunted Mansion. Und das hat mich sehr gefreut, weil ich mir dachte, machen sie eine Haunted Mansion Bar vielleicht da rein? Man weiß es noch nicht. Wir wissen noch nicht viel. Wir wissen, dass es Treasure ist. Wir wissen, dass es tatsächlich auch schon erste Charaktere gibt, die vielleicht was mit dem Schiff zu tun haben könnten. Man hat Peter Pan auch gesehen. Ich denke, Peter Pan wird womöglich auch eine Figur vielleicht sein, die man hinten an dem Schiff sehen wird. Wie man es jetzt zum Beispiel bei der Wish mit Rapunzel sieht. Aber da freue ich mich jetzt drauf tatsächlich, weil bei der Wish war ich mir stellenweise nicht ganz so sicher, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die Treasure könnte eher mein Ding sein. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Du hast jetzt, glaube ich, du wolltest eine Disney Cruise machen, aber hast sie verschoben. Kann das sein?
Genau. Ich war noch auf keiner Disney Cruise. Das ist immer noch auf meiner Bucketlist zu sehen. Und die Disney Wish hat mich auch nicht so wirklich abgeholt. Wenn ich jetzt gerade eine Cruise machen würde, dann würde ich, glaube ich, eines der anderen Schiffe tatsächlich eher machen wollen. Mhm. Einfach weil, ich weiß nicht, es wirkt so ein bisschen, ich habe jetzt nicht hier alles im Detail gesehen von der Wish, aber es wirkt alles so ein bisschen kalt irgendwie auf mich. Mhm. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Aber die Treasure hat auf jeden Fall einen besseren Eindruck, also Ersteindruck auf mich auch gemacht, ja. Mhm. Es wirkt irgendwie nach mehr Spaß, es wirkt irgendwie einladender, sodass ich mit auf diese Abenteuerreise gehen möchte. Deshalb, mal gucken. Also sieht auf jeden Fall sehr interessant aus.
Also schauen wir mal, wann sie kommt und schauen wir mal, wie auch das Schiff aussehen wird. Vielleicht auf einer der nächsten Expo oder zu anderen Announcements. Da müssen wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen geduldig sein. Aber der Ersteindruck, Daumen hoch, wenn ihr auch den Livestream gesehen habt, hat uns auf jeden Fall gut gefallen. Ja, und Disney 100, Matthias, das ist gerade schon erwähnt, ne? Abendshows, neue Angebote, die Parks feiern damit. Wurde auch announced, Disney's California Adventure kommt eine neue World of Color Version. Und das war richtig toll, weil ich Tage zuvor noch die Originalversion gesehen, beziehungsweise die fast Originalversion, wenn man so will. Es gab hier und da kleine Änderungen. Und ich dachte, oh, die Show ist echt toll. Aber irgendwie bin ich mal gespannt, wann sie ein Update kriegt. Und tatsächlich, paar Tage später haben sie es announced auf der D23 Expo, dass es auch eine neue Version geben wird. Richtig, richtig toll. Und das ist auch für Disneyland nicht das einzig Neue, was jetzt kommt. Die werden in Downtown Disney eine große Überarbeitung hinten in dem Bereich machen, wo sie eigentlich dieses Vier-Sterne-Hotel hinbauen wollten, was dann aber durch Anaheim abgesägt worden ist durch die Stadt. Und Disney ein bisschen doof dastand, weil sie gedacht haben, okay, was ist jetzt? Jetzt bauen sie tatsächlich Downtown Disney an den Stellen wieder aus mit neuen Restaurants und neuen Shops und alles, das wird kommen. Und ich glaube, das ist das größte Announcement für Disneyland gewesen, es gibt eine neue Avengers Campus Attraktion. Und zwar könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, es wurde immer gemunkelt, beziehungsweise auch einmal so ein bisschen angedeutet, dass es da, wo der Quinjet steht in Anaheim, im Campus, dass es dahinter eine Attraktion geben wird, und zwar die Quinjet-Attraktion, jeder hat es gesagt. Und es gab auch ganz viele erste Artworks, wo man gesehen hat, wie man an den Schultern quasi wie so ein Gerät hat, was dann über den Kopf so ein bisschen geht und man fliegt, man kämpft Seite an Seite mit den Avengers und mit den Marvel-Heldinnen und Helden. Und das hat jetzt ein Update bekommen und sieht jetzt gar nicht mehr so aus wie früher. Na, also dieser Style ist jetzt weg. Stattdessen sitzt man jetzt in einem ja relativ normal aussehenden Gefährt, aber das muss ja nichts heißen. Ne? Man denkt ja an große Attraktionen wie Indiana Jones Adventure oder Rise of the Resistance. Da sitzt sie ja auch quasi normal angeordnet drin. Das ist eine tolle Attraktion. Und die Attraktion widmet sich dem Multiverse. Und das klang auch so, als ob man ganz viele Möglichkeiten damit aufmacht, vielleicht auch nach Zufallsprinzip, wir kennen es ja durch Star Tours, dass man auf unterschiedliche Helden, Heldinnen und Bösewichte treffen wird und kann. Und es gab da noch nicht so viele Infos dazu. Man hat sich noch ein bisschen dezent zurückgehalten, aber sie haben gesagt, die nächste große Erweiterung kommt. Und das ist diese jetzt sogenannte Multiverse-Attraktion.
Ja, du hast es gesagt, also viel hat man noch nicht gesehen. Man hat das Vehicle gesehen und man hat auf dem Artwork einige, oder ganz ehrlich, sehr, sehr viele Helden gesehen. Also so ziemlich alle Figuren, die man irgendwie aus den letzten Filmen oder Serien kennt, die sind dann in irgendeiner Form drauf zu sehen, teilweise sogar in mehreren Formen, weil da mischen sich dann, so wie es aussieht, Live-Action-Charaktere mit animiert mit rein, also reinen Zeichentrick-Charakteren auch. Also die nehmen das Multiverse-Konzept dann wirklich sehr, sehr ernst, muss man sagen. Aber inhaltlich, ja, man weiß noch nicht viel, außer dass es um King Thanos geht, also einen Thanos, der gewonnen hat. Und ja, es ist dann alle gegen einen sozusagen, was auch immer das bedeuten mag.
Vor allem auch auf welche Art und Weise. Das wird, glaube ich, spannend, wie das umgesetzt wird. Also wenn ich das Artwork sehe, denke ich an Screens. Aber ich glaube, das wird nicht nur Screens sein. Also ich glaube, das kann Disney schon ein bisschen mehr und besser. Und ich glaube, wir dürfen echt gespannt sein, was da entsteht, weil man hat es schon gemerkt, das scheint ein ziemliches Highlight für Disney zu sein. Selbst Bob Chapek in der Eröffnungsrede hat genau dieses Projekt direkt in der Eröffnungszeremonie platziert. Und er hätte tatsächlich auch andere Projekte nehmen können, das ist nicht das einzige große, aber hat ausgerechnet das direkt zu Beginn platziert. Und das macht man eigentlich normalerweise eher mit so ein paar Highlight-Projekten. Also ich glaube schon, dass intern bei Disney die Erwartungen oder beziehungsweise die Aufregung sehr groß ist gegenüber der Attraktion. Ich denke, das wird auch schon ein ziemlich dickes Ding. Und man kann nur hoffen, dass vielleicht früher oder später, wenn die Attraktion dann auch toll ist, das vielleicht auch nach Paris kommen könnte. Wir haben ja auch ein Avengers Campus. Also mal gucken, Daumen drücken und hoffen, dass da was Tolles bei rumkommt, würde ich mal sagen.
Ja, ich bin gespannt. Ich muss aber sagen, ich traue so ein bisschen dem Quinjet hinterher, so der Quinjet-Attraktion. Ich meine, wir wissen jetzt, über beide Attraktionen wissen wir nicht sonderlich viel, aber so vom Ersteindruck her von beiden bin ich eher Team Quinjet, glaube ich.
Ich glaube auch, wobei mir jetzt bei der zweiten noch zu wenig, also mir fehlen da noch Infos, um das so richtig greifen zu können. Vielleicht hat es ja auch ein tolles Ride-System, was komplett neu und innovativ ist. Das haben sie ja hier und da schon angedeutet. Aber wie das aussieht, warten wir doch einfach mal ab. Ich glaube, da könnte vielleicht noch was Spannendes bei rumkommen. Da bin ich mir sicher. Ja, und ansonsten super viele Character-News. Wir haben live auf der Bühne gesehen, Hulk in so einem coolen, mega geilen Suit. Tatsächlich auch mit diesen Exoskeletten, die sie schon mal gezeigt haben. Also drunter steckt ein Mensch und hat drumherum quasi noch so ein Metall-Skelett, wie man so will, um dann größere Hände, Arme steuern zu können oder auch auf Stelzen zu laufen, wie man es jetzt auch beim Hulk gesehen hat. Das ist richtig toll. The Mandalorian mit Grogu wird kommen, mit Grogu Animatronic. Super süß sah das aus. Und für die Walt Disney World und Epcot-Fans unter uns, Figment kommt zurück mit einem eigenen Meet and Greet und Josh D'Amaro hat schon so Formulierungen gebracht, so mit: Ja, das wird jetzt nicht das Einzige sein in Zukunft, was wir mit ihm machen. Also es gab vielleicht schon einen kleinen Hint auf Journey into Imagination. Die furchtbare Attraktion, sorry, ist für mich die schlechteste Disney-Attraktion da draußen. Ich habe es versucht, aber in der aktuellen Form ist es wirklich ein Graus. Und ich weiß, dass die alte Version davor mit dem Dreamfinder deutlich besser gewesen sein muss. Und die Leute sind in dem Saal tatsächlich schon ganz schön gaga geworden. Das hat man richtig gemerkt, weil alle sich erhofft haben, oh Gott, kommt jetzt das Journey into Imagination Announcement? Und das kam leider nicht. Da haben sie ein bisschen schon getrollt, muss ich sagen.
Deswegen. Ja, ich hab's auch erwartet. Ich hab's auch in dem Moment erwartet. Ich meine, Meet and Greet finde ich auch super, verstehe mich nicht falsch, aber ich habe auch gedacht, come on, jetzt muss es doch kommen. Wir warten seit Jahren halten sich diese Gerüchte. Jetzt muss es doch mal passieren.
Und alle waren total aufgeregt, das hast du richtig gemerkt. Viele haben schon voll rumgezuckelt, auch neben mir auf dem Sitz. Oh mein Gott, kommt jetzt das Announcement? Das kam leider nicht. Aber dieser Hinweis von Josh D'Amaro in der Formulierung, da könnte schon noch was kommen. Ich bin mal gespannt, wann es denn kommt. Vielleicht dann irgendwie in den Next Steps von dieser großen Epcot-Transformation. Die werden ja bestimmt nicht vorbei sein. Das wird bestimmt auch nur der Anfang gewesen sein von den weiteren Bereichen, die da noch kommen werden. Und vielleicht kommt dann das große Overhaul. Bin ich schon sehr, sehr gespannt.
Ja, mal schauen. Aber das Wort vielleicht, das trifft es ja auch ganz gut zu auf dann weitere Ankündigungen, die es später noch gab, ne?
Ja, genau. Aber vorher noch ein paar andere wichtige Dinge, weil ich glaube, diese vielleicht What-If-Sache, über die auch jeder geredet hat, das machen wir zum Schluss. noch ein paar andere News zu Walt Disney World kam raus, nämlich einmal Tron Light Cycle Run. Kommt übrigens im Frühjahr 2023, was super überrascht. Ja, Eda hat gesagt, Ende des Jahres. Und jetzt plötzlich ist es erst Spring 2023.
Ich habe mit November gerechnet, wenn ich ehrlich bin.
Dezember. Mein Tipp war Dezember, Anfang Dezember. Und tatsächlich kommt es erst im Frühjahr. Offensichtlich brauchen sie da noch ein bisschen. Ja, Disney braucht da sowieso ein bisschen länger, überhaupt keine Wertung drin, aber wenn sie halt diese Bauprojekte machen, dann ist das nicht so schnell wie Universal, die da wirklich gefühlt innerhalb von 1-2 Jahren da voll das Ding irgendwie aus dem Boden stampfen. Disney hatte einfach andere Workflows und deswegen dauert das tatsächlich bei denen ein bisschen länger. Ich war aber auch überrascht, weil ich gedacht habe, es wird noch dieses Jahr. Nee, ab Frühjahr 2023, deswegen Daumen drücken, wenn ihr nächstes Jahr in Walt Disney World seid, im Frühjahr, drücke ich euch jetzt schon die Daumen, dass ihr dann dort seid, wenn dann Tron geöffnet hat. Und, was auch sehr überraschend war, aber jetzt mit Hinblick auf die Haunted Mansion-Verfilmung vielleicht nicht, es liegt ein bisschen auf der Hand, der Hatbox Ghost kommt endlich in die Orlando-Version. Das freut mich sehr, weil ich finde, die Orlando-Version ist ziemlich... Ja, ist für mich die beste Haunted Mansion Version. Ich mag die sehr. Und dass da jetzt noch der Hatbox Ghost drin ist als Zusatz quasi, freut mich schon sehr. Also es gab viele kleine Ankündigungen rund um Walt Disney World. Und nicht zu vergessen, Tiana's Bayou Adventure, ne? Splash Mountain wird ja quasi umtransformiert. Ich habe dazu ja auch eine Folge gemacht. Wenn ihr die nicht gehört habt, hört da gerne rein. War eine meiner ersten, da hatte ich auch nicht so ein gutes Mikro. Das war doch alles ein bisschen eingrooven. Das ist tatsächlich auch, also wenn ihr heute die Podcast-Folge hört, ich glaube, es hat sich ganz schön gewandelt so über die nächsten Folgen, wie das alles so hier läuft bei vielen Staub und Mausohren. Und das fand ich cool, weil da war eine große Musical-Nummer dabei, ne? Annika Noni Rose als Tiana hat gesungen Almost There and Dig a Little Deeper mit einem riesengroßen Ensemble, auch mit Stepptanz. Und als Überraschung lief dann plötzlich eine New Orleans Band durch die Gänge und hat live gespielt. Das war richtig toll. Aber viel von der Attraktion haben sie noch nicht gezeigt. Das fand ich sehr, sehr schade. Man sieht ein Modell, auch auf dem Parks-Showfloor, dazu kommen wir vielleicht nachher noch, wo man ein bisschen was sieht. Man sieht, dass der Baum fehlt von Mama Odie. Den haben sie weggemacht, angeblich wegen der Story. Man weiß es nicht, ob es wegen der Story ist. Bin ich ganz ehrlich. Vielleicht auch Budgetgründe, man weiß es nicht. Aber ich bin sehr gespannt, was uns darin erwarten wird, ehrlich gesagt. Also Splash Mountain ist ja schon etwas, was ich immer ganz, ganz toll gefunden habe. Ich verstehe die Änderungen, aber ich werde es sehr vermissen. Ich hoffe sehr, dass Tiana's Bayou Adventure da so ein bisschen drankommt. Matthias, wie siehst du das? Also Splash Mountain, welche Beziehung hast du zu dem Ride? Wie fühlst du dich, das zu wissen, dass das alles jetzt bald Geschichte wird mit den ganzen Charakteren und so?
Ich werde auch hinterher trauern, wenn ich ehrlich bin. Also schöner Ride, letztendlich irgendwie auch ein bisschen Tradition und alles. Na klar, ich verstehe den grundsätzlichen Gedanken auch hinter der Änderung. Bin persönlich trotzdem nicht ganz glücklich mit der Änderung, aber das ist ein tieferes Thema letztendlich, was dahinter steckt, was man nicht einfach mal eben so abhandeln kann. Und da hast du ja eben auch damals in der Folge sehr ausführlich drüber gesprochen, da erinnere ich mich dran. Aber generell Tiana für den Ride, kann man machen. Ich muss mehr sehen, ich muss von der Story was sehen, ich muss ein paar Szenen sehen, weil so hat das irgendwie schon den Eindruck, dass es halt einfach nur gemacht wird, weil es halt gemacht werden musste irgendwie, aus öffentlichem Grund. Klingt da einfach bei mir so ein bisschen mit vom Gefühl. Deswegen, ich weiß nicht. Ich meine, das Ganze dauert jetzt natürlich auch sehr lange, weil damals haben sie es angekündigt, da haben sie ja im Grunde, ich glaube, gerade mal angefangen mit diesem Projekt. Vielleicht stand die Idee schon mal im Raum, aber so wirklich ausgefeilt war es damals schon nicht. Und deswegen brauchen sie jetzt eben auch diese ganze Zeit, um das wirklich, umzusetzen. Und ich hoffe einfach, dass da irgendwas Gutes bei rauskommt. Und dass es eben nicht, dann auf Teufel komm raus einfach gemacht wird. Aber wie gesagt, um das beurteilen zu können, muss man mehr sehen, weil das ist jetzt am aktuellen Stand einfach noch nicht möglich, finde ich, da irgendwie was final zu beurteilen.
Genau, man hat ein paar Interviews gesehen mit den Imagineers, wie sie sich zum Beispiel New Orleans angeguckt haben, Louisiana, und tatsächlich bezeichnen die Imagineers die Attraktion als Liebesbrief an New Orleans, was natürlich schon eine gewisse Wartungshaltung, finde ich, weckt, weil ich finde, New Orleans als Stadt war noch nie dort, aber ich kenne viele Videos und Bilder und Das sieht aus nach einer ganz atmosphärischen und sehr einzigartigen Stadt. Und wenn das wirklich ein Liebesbrief an diese Stadt ist, bin ich sehr gespannt, wie sie es dann umgesetzt haben in der Attraktion. Also man darf sicherlich gespannt sein. Ob es natürlich das Original matcht, das werden wir dann noch sehen. Bin ich ehrlich gesagt auch noch ein bisschen skeptisch, aber vielleicht ist es auch einfach noch ein bisschen Nostalgiefaktor, der da ein bisschen mitspringt. Wir werden das definitiv sehen. Ja, und jetzt kommt der What-If-Teil. So nenne ich ihn, dieses könnte, vielleicht, der viele, also ich weiß, ich habe es schon gelesen, sehr viele Leute waren verwirrt, vielleicht ja, auch erzürnt und wütend, das habe ich enttäuscht. Auch schon enttäuscht. Matthias, wir haben auch schon drüber geredet, wir waren gar nicht so enttäuscht, sondern wir dachten eher so, ist okay, wenn sie das machen, weil besser, als wenn sie was ankündigen und das kommt dann wieder nicht. Da wäre ich dann enttäuscht, ja?
Ja, ja, also ich würde, also das Wort verwirrt, das würde ich definitiv so unterschreiben, weil es ging ja letztendlich so los, dass Josh DeMaro über Dinoland USA sprechen wollte. Und dann kam dann eben Jennifer Lee mit auf die Bühne von den Walt Disney Animation Studios. Und dann wurden irgendwie die Konzepte, die Stories von Zootopia, also oder Zoomania auf Deutsch, um sich geworfen. Dann kam irgendwie Moana mit dazu. So eine richtige Aussage fehlte irgendwie, so von wegen, dieser Bereich wird jetzt das werden. Sondern es war einfach nur so, so diese beiden Filme wurden im Zusammenhang mit dem Platz von Dinoland USA im Animal Kingdom erwähnt. Und das war, stand dann irgendwie so alles ein bisschen in der, im Raum, es schwirrte so ein bisschen in der Luft umher, das war so mein Gefühl, oder? Siehst du das auch so?
Mhm. Ja, vor allem, das war so, dieses Verbinden war am Anfang sehr spannend, so. Stellt euch vor, was wäre denn, wenn wir in der Welt von Zootopia umherwandeln können. Was wäre, wenn wir Moana treffen könnten in ihrem Land und in ihrer Region und alles. Und dann haben sie dieses Artwork gezeigt von Animal Kingdom, wo man gesehen hat, links, beziehungsweise im vorderen Teil des Bilds, der Moana-Part. Und das ist so lustig, weil ich tatsächlich, ich glaube, das war bei Jens im Mausgebabbel-Podcast. Die haben wir auch rumgesponnen für die Parks, was wir uns wünschen würden, auch für Animal Kingdom. Und ich habe damals gesagt, ich würde mir einen Moana-Themenbereich wünschen. Jetzt hier drin zu sitzen im Panel und dieses Artwork zu sehen, das war für mich so, oh, wie geil ist das denn? Weil ich hätte mir das tatsächlich auch super vorstellen können für Animal Kingdom. Und dass das tatsächlich eine der möglichen Ideen ist, finde ich wirklich sehr toll. Man sieht unten in der rechten Ecke so eine Art Flat Ride. Also sieht man so kleine Boote wie von Moana. Nette, süße Familienattraktion. Aber der spannende ist links, im linken Teil des Bilds. Und da sieht man einen Bootsride mit Splash. Und ich habe das gesehen und dachte mir, ist das die Wasserattraktion, die Disneyland Paris dringend bitter nötig hätte? Ich glaube ja. Deswegen hoffe ich sehr, dass dieser Bereich gebaut wird, damit Disneyland Paris den auch quasi
klonen kann.
Weil wir wissen ja, wir kriegen ja eigentlich selten eigene Bereiche, unter anderem auch aus Budgetgründen. Und das wäre was, wo ich mir denke, oh, bitte baut's, weil das hätte gute Chancen, dass es auch nach Paris kommen könnte. Sah cool aus. Und hinten im Bereich hat man dann Zootopia gesehen. Ob das jetzt die Shanghai-Kopie ist oder vielleicht nochmal ein neuer Bereich, ein bisschen größer, hat man jetzt, glaube ich, so direkt nicht sehen können. Aber ich weiß nicht, das Artwork hat schon Bock gemacht auf mehr, finde ich.
Ja, ich bin immer noch verwirrt hauptsächlich. Einfach weil diese Aussage fehlte, was konkret gemacht werden soll. Aber ja, wir schauen mal. Ich meine, ich bin jetzt noch ein bisschen schon noch ein bisschen verwirrt auch mit dem Theme, wie Zootopia und Moana in die Welt von Animal Kingdom reinpassen in das eigentliche Theme. So ein bisschen schwört da auch wieder dieses IP-Ding einfach mit, so von wegen, wir wollen einfach unsere IPs da rein haben und es dreht sich um Tiere, es dreht sich so ein bisschen um Natur, das passt schon irgendwie. So ein bisschen wirkt das auf mich, muss ich sagen, aber auch da wieder ist es das Thema, wir wissen noch nichts über den Bereich, wir wissen noch nicht, welche Attraktionen da kommen werden, wir wissen überhaupt nicht, ob das Ganze kommen wird, wirklich, wir wissen nicht, welche Story diese Bereiche wirklich erzählen werden, konkret, von daher auch da wieder ein bisschen zu früh, um zu urteilen. Aber ich bin da eher mit so einem kritischen Auge drauf, auch wenn ich es natürlich geil finde. Also ich liebe Moana, ich bin großer Fan von dem Film. Zootopia finde ich ja auch klasse. Deswegen, das ist schon cool, aber Man muss auch immer gucken, wo das Ganze reingebracht wird und ob es wirklich passt, finde ich.
Ich würde mal behaupten, alles ist besser als Dylan and USA. Ich bin kein großer Fan von diesem Bereich. Ich kenne ein paar Leute, die den ganz toll finden. Ich leider nicht.
Und nee, ich auch nicht.
Ich finde, bei Pandora haben sie es auch wunderbar geschafft und mache mir da ehrlich gesagt auch nicht so große Gedanken. Gerade Zootopia kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Sogar noch ein bisschen besser als Moana, finde ich tatsächlich. Ich glaube, es ist einfach nur eine Frage des Konzepts und der Verbindung der restlichen Bereiche und der Übergänge. Und ich kann mir das schon gut vorstellen, aber das muss, ja, das liegt natürlich an der Ausführung selber, wie das dann wirklich dann auch umgesetzt wird en Detail. Aber finde beide Bereiche super und vor allem schön, weil Zootopia ist schon gefühlt seit der Ankündigung in Shanghai heißer Kandidat für Animal Kingdom schon gewesen, bestimmt locker seit 2 Jahren oder so, vielleicht sogar noch länger. Und dass sie jetzt tatsächlich selber mit der Idee spielen, das wirklich herzubringen, das freut mich. Hätte ich zwar nicht in Dinoland USA gesehen, viele haben gesagt, das ist da hinten quasi, wo hier Rafikis Planet Watch ist, in der Ecke haben das viele eingeordnet, deswegen ganz spannend, dass man da so ein bisschen jetzt in eine andere Richtung spielt. Aber wenn wir schon vom Spielen reden, sie haben noch weiter gespielt, und zwar auf Magic Kingdom in Walt Disney World hinter Big Thunder Mountain. Okay, da gibt's eine Erweiterungsfläche offensichtlich, und zwar mit Coco, was ich toll finde, Encanto und das ist wirklich krass, eine Welt rund um die Disney Bösewichte. Die yes. Leute sind ausgerastet in dem Panel. Oh mein Gott, da hast du gemerkt, die haben einen Nerv getroffen. Und du hast gemerkt, die Beteiligten auf der Bühne, die haben alle gelacht. Die waren völlig baff, wie krass die Leute darauf reagiert haben. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, die Disney-Villains lieben viele. Denkt man zurück an die Geschichte von Animal Kingdom, war ja früher auch ein dunkler, böserer Bereich mit Drachen zum Beispiel auch geplant gewesen. Ich habe das Gefühl, wir werden vielleicht ein paar Elemente da auch wiederentdecken, weil auf dem Artwork hat man das auch so gesehen, das war so ein bisschen burgenmäßig. Ja, und da, also man hat auch den Maleficent-Drachen gesehen in der Animation, in der Vorschau. Also das könnte super spannend werden, finde ich. Und lass das wahr werden, bitte.
Ja, ich meine, auf diesem Artwork hat man ja von dem Villains-Bereich hat man ja im Grunde gar nichts gesehen eigentlich. Also ich persönlich habe die Burg als Platzhalter einfach nur wahrgenommen. So als Malefiz-Schloss auf dem dunklen Berg und irgendwas ist da noch in dieser Ecke. So habe ich das wahrgenommen. Das war ja auch sehr vernebelt, dieser Bereich auf dem Artwork. Aber verdammt cool. Also ich liebe die Villains ja auch und da wirklich einen festen Bereich zu haben und dann noch wirklich hoffentlich sehr, sehr geile Attraktionen erleben zu können. Puh, das würde mein Ranking für Magic Kingdom, für den Park an sich, von relativ weit unten in meinem Gesamtpark-Ranking, glaube ich, sehr, sehr weit nach oben befördern, wenn es denn gut umgesetzt wird.
Absolut. Ja, ich sehe es genauso wie du. Magic Kingdom ist auch jetzt nicht mein Lieblingspark in Walt Disney World. Das definitiv nicht, aber wenn es da wirklich so gute Editions gibt. Was mir so ein bisschen nur aufgefallen ist, kleines Geschmäckle, wie man immer bei mir so schön sagt, in der Ecke. Ich finde, die Disney-Bösewichte ist mir zu sehr Antwort als eigenes Trendsetting. Und zwar, wenn ihr das mitbekommen habt, Disney wird seit ein paar Jahren ordentlich unter Druck gesetzt. Disney ist immer noch der Platzhirsch in Orlando, aber wir haben die Universal Studios. Wir haben Universal Orlando, viele Hotels, die da auch regelmäßig neu eröffnen. Wir haben einen großen Wasserpark, Volcano Bay, und wir haben jetzt den dritten Universal Park, der da eröffnet, Themenpark, und zwar Epic Universe. Und es ist bekannt, dass Epic Universe einen Bösewichte-Horrorbereich haben wird, rund um die Universal Monsters. Die Universal Monsters, da gehören dazu Frankenstein, Dracula, Wolfman, die ganzen Universal Stories, die man früher aus den alten Horrorfilmen kennt und zum Teil auch noch heute. Die Mumie zum Beispiel gehört auch dazu. In den Plänen ist bekannt geworden, dass sie einen Transylvanien-Bereich machen, der nachts nochmal komplett anders sein wird. Und zwar nachts kommen dann wirklich die Gestalten raus und es verwandelt sich alles in eine komplett neue Experience mit kleinen Scare Zones, wie bei den Universal Horror Nights. Das ist ein krasses Konzept. Da bin ich gespannt, ob sie es dann auch letztendlich so umsetzen werden. Wir kennen sie ja, Galaxy's Edge wurde auch ein bisschen anders angekündigt, als es heute ist. Es funktioniert manchmal halt auch nicht immer alles. Aber ich habe das Gefühl, die Disney Villains sind so ein bisschen die Antwort auf diesen Themenbereich. Und ich würde mir wünschen, mehr von Disney, dass sie nicht antworten, sondern dass sie eher mehr den Trend setzen. Und da würde ich mir zum Beispiel ein bisschen mehr Vorreiterschaft ein bisschen wünschen, mehr dieses Trendsetting von früher, vielleicht auch mehr außerhalb von IPs denken. Wir wissen alle, klar, das wird vielleicht zu schnell nicht kommen, weil Disney halt sehr stark auf IPs setzt, schon seit Bob Iger und jetzt auch mit Bob Chapek. Aber das hat mir so ein bisschen, ich finde es toll, nicht falsch verstehen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass Disney da mehr Vorreiter ist, als jetzt die Antwort auf Universal geben zu müssen. So kam es mir zumindest bei den Disney-Bösewichten so ein bisschen rüber.
Ja, kann ich verstehen. Auch da halten sich ja die Gerüchte letztendlich bei Disney schon ewig lange. Die Frage ist halt, war es wirklich Gerücht, an dem was dran war, oder war es einfach nur Wunschdenken der Fans? Und ganz ehrlich, ich bin einfach nur froh, weil manchmal braucht es einen starken Konkurrenten wie eben Universal, um eben, ja, etwas loszutreten. Und hey, wenn es das gebraucht hatte, dann I'm happy, I'll take it.
Absolut. Deswegen, also ich fand das Disney Parks Panel, ich habe gehört von einigen, die waren unglaublich enttäuscht. Ich möchte nicht ausschließen, dass es daran lag, dass ich live vor Ort gewesen bin. Aber ich fand auch inhaltlich, hat das echt Spaß gemacht. Ich fand, Josh D'Amaro hat einen super Job gemacht, das rüberzubringen. Teilweise auch unglaublich selbstkritisch gegenüber Kevin Feige, wo er auch angespielt hat auf den kaputten Spider-Man-Stuntronic, der dann wirklich in die Wand gecrashed ist. Also stellenweise so selbstkritisch, dass ich damit auch nicht gerechnet habe. Also ich fand, rundum war das eigentlich echt ein tolles Panel, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und auch von den Geschenken war es geil. Ich meine, Lena Bell, haben wir auch nicht drüber geredet, ne? Duffy and Friends, gibt es ja jetzt einen neuen Freund in der Riege, ist ja hauptsächlich eher in den asiatischen Parks zu finden. Da gibt es ja den Fuchs Lena Bell oder die Füchsin. Und da muss ich auch sagen, Missed Opportunity. Ihr habt hier eine Möglichkeit ausgelassen. Und zwar wurde ja schon indirekt gesagt auf der Pressereise von der Disney Wish, dass Duffy and Friends in die US-Parks wahrscheinlich kommen. Und das auch relativ bald. Es wurde nicht auf der D23 Expo announced. Sehr schade. Hat mich ein bisschen traurig gemacht, muss ich sagen. Ich als alter Gelatoni-Fan.
Ah, Gelatoni ist erst der Beste.
Ja, aber Lena Bell ist auch cool, muss ich sagen. Die kommt dann mir auch schon so langsam ran. Ja.
Das stimmt, aber ja, es gab ja letztendlich noch ganz viele kleinere Sneak Peeks, wenn man so möchte, die wir jetzt auch einfach gar nicht ansprechen konnten, weil es einfach so viel ist. Ich denke an es kommt eine neue Statue von Walt nach Hongkong Disneyland. Wir haben hier und da ein paar Sachen zu den Frozen-Bereichen in Hongkong, in Tokio und Paris gesehen. Auch wenn da nicht viel Neues dabei war, ging es halt eben noch ein bisschen darum. Und ganz viele Kleinigkeiten. Lighthouse Point für die Disney Cruise Line, neue Insel. Sieht verdammt cool aus, finde ich persönlich. Also da habe ich richtig, richtig Bock drauf, muss ich sagen. Weißt du was, vielleicht mache ich meine erste Cruise dann, wenn das alles steht, und dann mache ich dort noch ein paar Tage Urlaub, das wäre cool.
Unbedingt. Also ich glaube, Lighthouse Point, so als zweites Castaway Key, ist ja in Eleutheras, ist ja auch eine bestehende Halbinsel, die auch zivilisiert ist im Vergleich jetzt zu Castaway Key, die ja komplett leer war. Da ist eigentlich auch keiner vorher gewesen. Das ist bei Eleuthera tatsächlich ein bisschen anders. Und die Artworks sahen toll aus. Es hatte hier und da tatsächlich auch Aulani-Vibes, was wahrscheinlich auch daher kommt, dass sie sehr viele Künstler vor Ort aus der Gegend auch beauftragt haben für die Architektur, für die Designs und so. Und das merkt man auch. Und sowas finde ich immer schön, weil das kann Disney echt gut. Und deswegen, ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns auch freuen. Und natürlich auch sehr betont worden, hier auch mit Umweltschutz und so, dass sie sich da natürlich auch mit der bahamischen Regierung da natürlich vertraglich auch einigen auf bestimmte Maßnahmen, die Disney da eben auch macht, beziehungsweise bestimmte Auflagen, die Disney auch erfüllen muss, wenn sie dort sowas machen. Und wir wissen alle, Disney kann das tatsächlich echt gut. Das ist die Cruise Line mit der besten Auszeichnung, dem besten Score, wenn es um Umweltschutz geht. Ist auch der Grund, warum ich das mache. Ich würde das nicht mit anderen Cruise Lines machen, weil ich sonst ein sehr schlechtes Gefühl hätte und das nicht gut finde. Disney gibt mir da tatsächlich echt ein ganz gutes Gefühl mit den ganzen Maßnahmen, die sie machen. Habe ich auch schon in der Disney Wish-Folge, Podcast-Folge ein bisschen drüber geredet, dass man das durchaus mal machen kann, tatsächlich. Ja, also
total.
Wie du schon gesagt hast, so viele Highlights. ihr seht, das sind 3 Tage gewesen. Das war ein absolutes Feuerwerk. Und wir haben noch nicht mal alle großen Panels gemacht, ne? Also Matthias, du wolltest ja unbedingt in das Disney TV bzw. Disney Channel Panel. Ich hatte mir noch das Disney Princess Concert, das war am Sonntag, mit hier 4 bzw. 5 tollen Musical-Darstellerinnen und einem Darsteller, die auch tolle Disney-Songs gesungen haben, unter anderem auch aus Anastasia, die ja nicht eigentlich technisch gesehen nicht wirklich eine Disney-Prinzessin ist, aber schön, dass sie tatsächlich auch geehrt haben in diesem Panel. Aber wir haben es nicht gesehen, weil es so eine knappe Kiste zum Teil war, ne? Also
leider, und ja. Ich bereue das sehr. Ich wäre verdammt gerne dabei gewesen.
Super schade, aber ihr seht dadurch, es gibt so viele Sachen zu erleben, auch viele weitere kleine Panels, auf die wir jetzt aus Zeitgründen jetzt nicht so stark noch eingehen werden. Ich habe zum Beispiel 30 Jahre Muppets Weihnachtsgeschichte erlebt, da war der Regisseur Jim Henson, ne? Direkt dort vor Ort, Komponist Paul Williams, der Rainbow Connection geschrieben hat, hat über die Songs und alles geschrieben. Das ist eine absolute Legende. Alles moderiert von Nina West, ne? Der bekannten Drag Queen. Und es gab Live-Auftritte von den Muppets. Und zum Schluss hat man sogar die Muppets gesehen, wie sie von den Puppeteers gespielt werden. Man hat gesehen, wie sie die gespielt haben und gleichzeitig gesprochen und gesungen. Das war ein Kindheitstraum, der da wahr geworden ist. Und du hattest 40 Jahre Tron noch gesehen? Ich glaube, du warst bei dem Panel, ne?
Genau, da war ich mit dabei. Da war Bruce Boxleitner, Tron selbst auf der Bühne, cool. Hat unter anderem gesprochen, auch der Produzent zum Beispiel. Es wurde tatsächlich eine Szene auch gezeigt aus dem Originalfilm von damals, die so noch nie irgendwo zu sehen war, die rausgeschnitten war. Und ich kann auch verstehen, warum die ausgeschnitten war, aber das war, ist nur ein Teaser. wir haben dort am Ende noch einen kleinen Einblick in die neue Attraktion bekommen für Walt Disney World. Da war dann auch noch einer der Imagineers kurz auf der Bühne, hat ein bisschen Material auch aus Shanghai gezeigt, um die Leute ein bisschen heiß zu machen. Wir haben einen exklusiven Marvel-Comic von Tron geschenkt bekommen beim Rausgehen. Auch sehr, sehr cool, auch mit Branding drauf, mit D23 Exclusive, mit 40 Jahre Tron, also auch nochmal verdammt cool. Und genau, und bei dem Marvel oder Disney und Marvel Gaming Panel war ich noch, das war am ersten Tag. Das war auch eine meiner großen Prioritäten, hauptsächlich, weil es da auch, wie immer, wenn es um Gaming geht, Gerüchte gab, könnte Kingdom Hearts dort vorkommen. Weil Kingdom Hearts 4 ist in Development, das wird irgendwann kommen. Dann Missing Link, auch von Kingdom Hearts, wird bald als Mobile Game Ende des Jahres rauskommen. Also auch da viel Potenzial. Leider nichts passiert, nur 2-3 Sekunden Material in so einem allgemeinen Trailer, der lief. Aber dafür gab es zum Beispiel ein neues Mickey-Game, was angekündigt wurde für die Nintendo Switch. Illusion Island. Sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Müsst ihr mal in den Trailer reingucken. Das sieht einfach nach einem richtig spaßigen Spiel aus. Im Stil von den neuen Mickey Shorts so ein bisschen angelehnt. Nicht 1:1, aber definitiv dort angelehnt. Und das sieht einfach nach einem super spaßigen Jump-and-Run-Adventure-Game aus, wo ich echt verdammt viel Bock drauf habe. Und tatsächlich auch angekündigt gleich als Opener ein neues Tron-Game, Tron Identity. Habe ich gar nicht mitgerechnet, hat, glaube ich, niemand mitgerechnet, was die Story von Legacy so ein bisschen weiterführt, allerdings in einem getrennten Bereich nochmal spielt. Das heißt, da wird man wahrscheinlich keine Figuren sehen, die man schon kennt, sondern die Creators haben das so erwähnt, dass das diese bekannten Figuren, das sind für diese neuen Charaktere, Legenden, das sind so ungesehene Götter mehr oder weniger. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Sehr cool. Ja. Und dann hatten wir ein Highlight gemeinsam, weil ihr habt schon gemerkt, die 23, da musst du selber gucken, auf was du persönlich Lust hast. Und ich habe das Gefühl, viele andere machen das auch. Die flitzen auch so ein bisschen alleine rum, treffen sich dann zwischendurch immer mal wieder, so wie wir es auch gemacht haben, und schwirren dann wieder weiter. Und manchmal hast du die Chance und die Möglichkeit, dann auch zusammen ein Panel zu machen. Und tatsächlich haben wir es geschafft. Und das war das allerletzte Panel der D23 Expo, das war Disney Character Voices. Da hatte ich zum Glück eine Reservierung dafür bekommen durch die Lotterie und dachte mir, ah, das wird bestimmt cool. Und ich dachte mir, Character Voices, da wird bestimmt dann die Originalstimme von Mickey Mouse dabei sein. Brett Ivan, 100%ig. Natürlich auch die, bestimmt auch Donald Duck und alles. Habe ich mir schon erhofft, aber dass es so cool gewesen ist, damit, also wirklich, du hast, wir haben davor schon geredet, die D23 Expo kann eine absolute Wundertüte sein, auch in puncto Überraschungsgäste. Das Ding war ein Feuerwerk. Man kann es nicht anders sagen, es war ein Feuerwerk. Man ist reingekommen, wir hatten super Plätze übrigens, ne? Auch dank dir, du hast ja gefragt, die sind die zwei noch frei? Ja, die sind noch frei. Und dann saßen wir in der ersten Reihe an der Seite, also es war fantastisch. Also an der Stelle auch nochmal danke, Matthias, dass du gefragt hast. Das war wirklich super. Und ging los mit Jim Cummings, wie er eine Rede als Hondo Onaka gehalten hat. Hondo Onaka für die Disney Parks und Star Wars Fans unter euch ist die Figur von Millennium Falcons Smuggler's Run, der Attraktion, wo man den Millennium Falcon in Galaxy's Edge fliegen kann. Und der hat so eine leicht karibisch beeinflussten Akzent. Und der wird gesprochen von Jim Cummings. Jim Cummings ist eine absolute Stimmenlegende, nicht nur bei Disney, sondern generell. Er hat Winnie Pooh gesprochen und spricht ihn. Er spricht Tigger. Gott, Darkwing Duck in der Originalversion. Boah, Matthias, hilf mir auf die Sprünge, es sind zu viele.
Ich glaube, es ging die ersten 15 Minuten bestimmt nur um Jim Cummings selber. Also die Figur, die du gerade schon genannt hast, hat er gesprochen. Er spricht Carter Carlo Pete im Englischen. Mhm. Bonkers, falls euch das noch was sagt. wen noch? Es sind so viele Stimmen, also wirklich fast 50% gefühlt aller männlichen Stimme ist Jim Cummings einfach. Also es ist unfassbar, wie wandelbar dieser Mensch auch ist.
Und vor allem, was er für ein Talent hat, mit seiner Stimme umzugehen. Das Licht ging runter, er kam auf die Bühne, die ersten haben schon gejubelt und applaudiert und plötzlich fängt er an, hi my friends, I am Hondo Onaka. Ich saß da, ich weiß es noch, mit offenem Mund und gigantisch großen Augen, weil ich mir dachte, oh mein Gott, das ist jetzt nicht Jim Cummings. Und tatsächlich, und das war für mich schon so eine Riesenüberraschung. Und dann war natürlich die komplette Besetzung da von Goofy, von hier Donald, von Mickey und die neue Stimme von Minnie Maus. Ne? Russie Taylor ist ja leider gestorben vor wenigen Jahren, was ja sehr traurig ist. Das war immer die Stammstimme. Und ich war echt wirklich gespannt, den sie da als Mini finden werden, weil ich finde, Minnie Maus hat immer so eine süße, liebliche Stimme tatsächlich, die man, stelle ich mir zumindest vor, nicht so einfach nachmachen kann. Und tatsächlich haben sie gefunden in der Caitlin Robrock, die wirklich auch zauberhaft auf der Bühne ist. Sie wirkte auch wie ein ganz, ganz süßer, toller Mensch und Minnie so wundervoll spricht, dass sie wirklich Russie Taylor alle Ehre macht. Und alle zusammen haben dann tatsächlich von einem, von den neueren, da gibt's ja diese Mickey Mouse Songalben. Hieß das Album denn? Ich habe das total vergessen. Weißt du das noch?
Nee, auch nicht mehr, ne? Es gab einige jetzt und alle Namen dazu behalten. Puh, schwierig.
Ist schwierig, ne? Und da haben sie tatsächlich zusammen einen Song, glaube ich, namens Friendship gesungen. Und das fand ich auch echt toll. Alle Originalstimmen im Englischen, die man auch aus den Disney Parks kennt, ne? Auch aus Paris. Wenn jemand Englisch spricht von den Hauptcharakteren von Disney, sind das immer die das sprechen. Und die live zu sehen, das war wirklich schon toll. Und ich dachte mir, okay, war es das jetzt? Nein, da ging es noch weiter. Da haben sie plötzlich dann noch ein paar Prinzessinnen und Heldinnen auf die Bühne geholt. Da kam dann eine Jodie Benson, die Originalstimme von Ariel. Da kam dann hier die Originalstimme von Megara. Das war, ist Susan Egan. Da war dann Tiana hier, Annika Noni Rose. Eine habe ich vergessen.
Ja, die Stimme von Jasmine aus Aladdin.
Ja, natürlich, wunderbar. Es hat mich richtig gefreut. Und plötzlich kam dann auch Aladdin himself, hier Scott Wenge, dann direkt auf die Bühne. Und beide haben zusammen live eine Szene aus Aladdin gesprochen. Und dann war der große Überraschungsmoment da. Donny Osmond war ebenfalls da. Kennen vielleicht viele von der Originalversion aus Mulan, sei ein Mann, sag ich nur, die englische Originalversion. Und der war dann auch da, hat ein bisschen getalkt und dann wirklich tatsächlich den Song performt, live, in tollen Kostümen sogar und mit cooler Performance. Und die Meute ist abgegangen, wirklich der ganze Saal, das war wirklich krass. Und also das alles könnt ihr hier auf den D23 Panels erleben. Es sind Momente, ich verspreche es euch, das werdet ihr euer Leben lang nicht vergessen. Ich werde es definitiv nicht vergessen. Und vor allem, wenn ihr Disney-Fans seid, das ist für jeden was dabei. Da gibt es dann zum Beispiel auch ein Simpsons-Panel, das ich jetzt nicht gesehen habe, weil ich da durchaus jetzt schon hier auf dem Trickfilm-Festival in Stuttgart einige miterlebt habe, auch mit David Silverman, der ebenfalls dort war. Und ganz, ganz viele andere, aber man muss sich halt eben entscheiden. Das ist so ein bisschen diese Herausforderung, aber gleichzeitig macht es auch Spaß. Aber wie du schon sehr schön gesagt hast, die D23 Expo ist eine Wundertüte. Und sie ist jedes Mal wieder anders und jedes Mal wieder neu. Und ich finde, es spiegelt sich auch sehr in den Panels wieder. Finde ich richtig, richtig toll.
Ja, total. Und das sind halt einfach ganz, ganz oft hat man eben die Situation, dass die großen Panels natürlich diese ganzen Announcements hat und haben und man möchte dabei sein, das alles miterleben. Aber die kleineren Panels, das sind dann ganz oft auch die, die so wirklich ins Detail gehen, die dann wirklich die Liebe für ein spezielles Projekt einfach ausdrücken. Ich hatte jetzt zum Beispiel, das war 2017, ja, 2017 war das, da war dann ein Panel zu Hercules, wo dann eben alle beteiligten Leute dort dabei waren, Making-of im Grunde live on stage performt haben. Oder zu Aladdin gab es vor ein paar Jahren auch eine große Celebration. Da ging es dann um den animierten Film, um den Live-Action, ums Musical. Man hatte dann verschiedene Aladdins und Jasmins im Grunde dann dort auf einer Bühne versammelt. Also welche Dinge. Und da gibt es ganz, ganz tolle kleine Details immer wieder. Und auch dieses Character Voices Panel, über das wir jetzt gesprochen haben, das war tatsächlich so von den Panels her, glaube ich, mein Highlight dieses Jahr. Und das war aber auch schon letztes Mal mein Highlight, weil da gab es das auch 2019. Und das war vom Aufbau tatsächlich relativ ähnlich. Also auch da die Fab Five, also Mickey und Co., da waren die Sprecher natürlich mit dabei. Von den Prinzessinnen hat sich da auch sehr viel überlappt. Also das war, ich will nicht sagen eine Kopie, das kann man so nicht sagen, weil ich habe auch dieses Mal wieder da gesessen, zugehört und wollte nicht, dass sie aufhören zu reden, weil das einfach so cool ist. Aber da beim letzten Mal war dann eben kein Donny Osmond dabei. Da war dann, ich weiß immer noch nicht, wie ich diesen Namen ausspreche, es tut mir leid, Aulii Carvalho, die Stimme von Moana war dann
Ja,
dort.
toll.
Und hat dann How Far I'll Go live gesungen. Glaubt ihr, ich bin da irgendwie drauf klargekommen? Nein.
Nein.
Deswegen, also dieses Panel, das ist für mich echt immer ein Highlight und ja, ein ganz, ganz toller Abschluss einfach für alles, was man so erleben kann.
Also ihr habt's
Ja.
gehört, Disney Character Voices. Solltet ihr auf die nächste D23 Expo gehen, dann nehmt das Panel mit. Also ich war auch sehr begeistert und tatsächlich, ich würde es wieder machen nächstes Mal. Ganz ehrlich, das steht bestimmt wieder auf der Matte, wenn es die nächste Expo gibt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, das ist so ein Klassiker auf der Expo. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich würde es mir wieder angucken. Es hat echt Spaß gemacht. Ja, wir hatten vorher auch schon ein bisschen über den, naja, ein bisschen, wir haben sehr ausführlich über den Showfloor schon gesprochen, wie riesig das ist. Und auf dem Showfloor befinden sich einige spannende Dinge, die die Expo wirklich auch nochmal wirklich besonders machen. Und das sind unter anderem auch diese exklusiven Ausstellungen, die es immer auf der D23 Expo gibt. Und hier gab es dieses Jahr ebenfalls gleich mehrere. Und eins meiner absoluten Highlights, schon auf den Bildern in den letzten Jahren, aber jetzt auch live endlich, war quasi die Ausstellung von Disney Parks. Hieß dieses Mal Wonderful World of Dreams. War ein großer Stand, wo man ganz viel über die neuen, ja, Parks-Neuheiten gesehen hat. Toll gemacht. Man konnte super viel sehen, ne? Die ganzen Modelle. Ich finde auch der Eingang war toll gestaltet gewesen, ne? Du bist so reingegangen wie so ein Tunnel und du hast rechts die ganzen Disney-Schlösser gesehen und gegenüber von den Disney-Schlössern als großes Bild waren dann jeweils auch immer so eine kleine Zusammenfassung als ja, Momentaufnahme aktuell in dem jeweiligen Disney-Park. Das heißt, rechts hast du dann quasi das Schloss, das Dornröschenschloss, aus der Disneyland Paris gesehen, in einer sehr, sehr schönen Fotografie. Und gegenüber hast du dann quasi die Bilder gesehen, was gerade in dem Park so abgeht. Also bei Paris war es natürlich 30. Jubiläum, Avengers Campus und dann jeweils immer noch so ein kleines Erinnerungsstück beziehungsweise auch so eine Requisite zum Teil, die man gesehen hat zu dem jeweiligen Parks. Matthias, kannst du dich noch erinnern, was das von Disneyland Paris gewesen ist?
Das ist witzig, dass du das sagst, weil nein, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe, aber das Witzige ist, ich hatte, sobald ich da durchgegangen bin, mit Imagineers gesprochen, weil alle Leute, die dort rumlaufen, das sind im Grunde Imagineers, mit denen man einfach so reden kann, woran die arbeiten. Und einer hatte mir dann tatsächlich erzählt, dass er eben an genau dem Ding gearbeitet hat, was dort zu sehen war in dem Eingangsbereich für Disneyland Paris. Und er sagte, das war der Coaster von unserer neuen Iron Man Attraktion von Avengers Assemble Flight Force. Und in dem Moment war ich so, hä? Das habe ich nicht gesehen. War das da wirklich? Also scheinbar war das so. Ich bin nicht mehr zurückgegangen. Ich habe es auch leider nicht nochmal reingeschafft, aber angeblich stand das da. Das ist das, was ich dir beantworten kannte zu dieser
Ich
Frage.
habe gerade in meinen Bildern geguckt auf meinem iPhone. Ich habe ein bisschen gespickelt, weil ich weiß, ich bin da durchgelaufen durch den Disney-Parks-Bereich und ich habe wirklich alles fotografiert und gefilmt. Wenn ich was von Disney Park sehe, dann muss ich das alles festhalten, weil ich liebe Imagineering. Also wenn es einen Aspekt bei Disney gibt, den ich am meisten liebe, sind es halt eben die Disney Parks. Und ich habe wirklich alles fotografiert, was nur ging. Und ich habe gerade gesehen, dass ich ein Video gemacht habe und da war tatsächlich ein Quinjet-Modell zu sehen. Ich habe es gerade noch mal geguckt. Es war jetzt nichts von Flight Force, aber das war eine Art Quinjet-Modell, was man da bei Paris gesehen hat.
Ah, vielleicht hat er mir auch das erzählt. Guck mal,
Vielleicht auch das.
so wirse meine Gedanken schon.
Ja, es war halt einfach auch viel auf der D23 Expo, das muss man halt eben auch dazu sagen. Und da waren schöne Modelle dabei. Bei Walt Disney World zum Beispiel war hier ein Wagen von der Achterbahn von Cosmic Rewind. Habt ihr auch hier im Podcast gehört? Da waren die auch bei der Preview dabei. War ebenfalls ein großartiges Erlebnis, auch eine tolle Achterbahn. Bei Tokio hat man ein Ride-Vehicle beziehungsweise einen Wagen von der Baymax-Familienattraktion gesehen, die übrigens dort, glaube ich, auch nochmal besonders Spaß macht, weil die ganz, ganz tolle Songs haben, wo die Castmember auch immer mittanzen und mitsingen. Das ist schon ein richtiger Kult dort. Und bei Hongkong waren es von dem neuen Schloss die kleinen, wie sagt man, auf den Türmchen, diese kleinen Spitzen, die aus Gold quasi, einmal
Ja,
mit
gibt es einen Namen für? Ich weiß es gar nicht, aber ja, letztendlich die, ja.
Also auf Englisch heißt es Maquette. Auf Englisch heißt es Maquette, aber wie heißt es auf Deutsch? Das weiß ich gar nicht.
Ja, nee.
Maquette.
Ich glaube, da gibt es keinen deutschen Begriff
Ich
für.
glaube auch
So.
nicht. Und wenn dann ein Fachbegriff, was wahrscheinlich höchstens die Architektinnen und Architekten dann irgendwie kennen, ich kann es nicht kennen, aber tatsächlich waren das wirklich tolle Erinnerungsstücke. Und man ist dann quasi reingekommen und was hat einen begrüßt? Zootopia, der Bereich, der jetzt in Shanghai Disneyland auch gebaut wird. Und man hat da das erste Poster gesehen und das erste Ride-Vehicle, was ein Polizeiauto ist, mit übrigens zwei Reihen, fünf Leute pro Reihe, wo ich mir innerlich schon dachte, juhu, Single Rider, ungerade Zahlen, immer bei so Wegen, dann denke ich halt immer an so ganz komische Dinge, wie zum Beispiel, oh, okay, es wird bestimmt eine Single Rider-Line vielleicht geben. Und das sieht sehr abenteuerlich und actionreich aus und ich kann es mir auch noch gar nicht richtig vorstellen. Die haben auch beim Disney Parks Panel einen Einblick gezeigt, zum Beispiel für Clawhauser als Animatronic, der irgendwie auch ziemlich faszinierend aussah. Und was ich sehr süß fand, ist, hast du vielleicht hoffentlich auch mitbekommen, weil wir waren ja separat auf dem, ja, Panel wollte ich schon fast sagen, bei der Ausstellung, es gab Puppets. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. War das jetzt, die Frage ist, war das jetzt nur für die D23 oder ist das etwas, was sie wirklich in den Themenbereich dort in echt einsetzen? Weil da waren so Fenster, die haben sich geöffnet und da waren zwei Puppets drin. Ich glaube, so eine Art Wiesel und ein Häschen. Und die haben miteinander kommuniziert durch diese Fenster alle paar Minuten. Und das fand ich irgendwie total süß, weil ich persönlich auch ein totaler Puppets-Fan. Und ich habe mich gefragt, okay, ist das jetzt einfach nur eine Showanlage? Oder denken Sie wirklich so ein bisschen wie im Muppet-Style im Magic Kingdom, dass es da regelmäßig so kleine Puppet-Shows gibt? Fände ich irgendwie cool. Schauen wir
Ja,
mal.
könnte beides sein. Keine Ahnung.
Wir werden es sehen. Aber das war echt schon cool, das zum ersten Mal sehen zu können. Wie gesagt, der Ride selber ist immer noch ein dickes Fragezeichen. Es ist schon relativ weit im Bau in Shanghai. Ich bin mal gespannt, wann der eröffnen wird. Denkt, lange kann es auf jeden Fall nicht mehr dauern. Und wenn wir dann schon in Shanghai sind, ich habe das Gefühl, der Fokus war sehr auf die asiatischen Parks diesmal. Außer das Ende, da kommen wir gleich noch dazu. Nächster Punkt. Da stand ich da mit großen Augen und mit einem dicken Grinsen im Gesicht. Weil das ist für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Matthias, aber das ist für mich so das nächste große Highlight, wenn es um die Disney Parks weltweit geht. Und das ist Fantasy Springs, der neue Themenbereich in Tokyo DisneySea, der für mich beste Disney-Themenpark weltweit überhaupt. Und die kriegen einen kompletten neuen Themenbereich, der Peter Pan, Eiskönigin und Rapunzel gewidmet ist. Und der Hammer ist mit vier Attraktionen. Es ist völlig verrückt. Und auch dazu gab es einzelne Boote für die Frozen-Attraktion, für die Rapunzel-Attraktion. Das Boot sah für mich verdächtig aus, wie das Pirates-Boot aus Shanghai, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir werden da wahrscheinlich eine ähnliche Technologie drin sehen. Ich bin schon sehr gespannt. Auch von der Peter Pan-Attraktion. Was sehr spannend ist, weil ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber diese Wände gehen an den Seiten schon irgendwie ziemlich hoch. Also vielleicht irre ich mich auch, aber irgendwie sitzt man ein bisschen tiefer. Kann das sein? Also fand ich irgendwie ein bisschen verdächtig, ob da irgendwas kommt, ob da irgendwas damit passiert, vielleicht mit den Wegen. Reine Spekulation. Aber du hast ja vorhin gesagt, man kann ja auch ein bisschen mit den Imagineers quatschen. Und ich habe tatsächlich auch mit dem gequatscht, der auch bei Fantasy Springs stand, der unter anderem auch für Media und so zuständig ist. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, hey, auf was freust du dich denn am meisten in diesem Themenbereich? Und es wurde das bestätigt, was man auch in Gerüchten seit ein paar Jahren schon hört. Er hat gesagt, die Peter Pan-Attraktion wird großartig. Und man hat schon von vielen gehört, dass Peter Pan dort das dickste Ding sein soll. Er hat gesagt, ja, Peter Pan kennen wir schon aus vielen Versionen, ne? Peter Pan's Flight in Disneyland Paris, auch in anderen Parks, kennen wir alle. Aber das ist etwas, was so noch nicht da gewesen ist. Und wenn das ein Imagineer so sagt, dann kann man ihm meistens eben auch glauben. Weil ich glaube, das ist wirklich etwas, was wirklich neu ist. Und darauf freue ich mich jetzt auch tatsächlich am meisten. Meine kleine Tinkerbell Ride sah auch süß aus, so ein kleines Wägelchen. Ich glaube, das wird halt eher ein süßer, cuter Family Dark Ride. Aber wenn man das so hört, ich glaube, Peter Pan wird ein besonderes, großes Ding werden. Also ich will nächstes Jahr unbedingt nach Tokio. Ich will das unbedingt live erleben. Ich habe schon gehört, das wird wahrscheinlich nicht ready sein zum 40. Jubiläum nächstes Jahr im April. Das heißt, wenn ihr Reisen plant, nicht Anfang des Jahres. Es wird noch nicht fertig sein, aber warten wir mal ab. Sobald die neues Eröffnungsdatum haben oder überhaupt ein Eröffnungsdatum, dann würde ich mal sagen, Reisen buchen und ab nach Tokio, weil ich glaube, das wird richtig, richtig toll. Was sagst du mit dazu, Matthias? Ich meine, das ist auch schon ein bisschen besonders, einen Themenbereich zu bauen, der gleich drei verschiedenen Franchises gewidmet ist, unter einer Prämisse wie Fantasy Springs, was ist so ein Quellenland mit Wasserfällen und so im Eingangsbereich oder so. Das ist ja schon was Besonderes, oder?
Ja, das ist witzig, weil ich habe irgendwie mit Fantasy Springs gar nicht so wirklich gerechnet, muss ich sagen, auf der Expo. Hauptsächlich deswegen, weil sich das alles so weit weg anfühlt. Sowohl zeitlich, aber das ist ja gar nicht mehr so weit weg zeitlich, aber eben auch halt örtlich, weil es ist ja kein Geheimnis, dass wir alle wieder unbedingt in die asiatischen Parks wollen, gerade auch nach Tokio, und das jetzt halt eben so lange nicht möglich war. Und deswegen war das irgendwie so ein kleiner positiver Schock für mich, dass dann da halt wirklich Fantasy Springs so präsent war. Da habe ich irgendwie nicht mit gerechnet. Und dann diese Ride Vehicles zu sehen, ich habe mit der Tinkerbell-Attraktion irgendwie gar nicht gerechnet. Die kam irgendwie so aus dem Nichts für mich. Wobei, ich glaube, es war schon die Rede von zwei Peter Pan-Attraktionen, dann würde es ja passen. Aber irgendwie war das so ein bisschen, ja, wie gesagt, das kam echt aus dem Nichts einfach. Und ich freue mich extrem auf diesen Bereich, denn ich meine, klar, es ist alles schön und gut, und ich bin ja auch Fan von Bereichen jetzt, wie zum Beispiel ein Avengers Campus oder sowas, wo man dann eben eine Story oder einen Bereich so wirklich als Welt erlebt. Aber ich habe auch dann gemerkt in den letzten Jahren, dass ich wirklich extrem diese klassischen Länder vermisse, wo eben mehrere Sachen zusammenkommen. Mhm. Und ja, sowas jetzt endlich wieder zu haben, kurz davor zu stehen, wo das dann eben alles kombiniert wird. Darauf freue ich mich sehr, vor allem auch, weil es ja zusammen erarbeitet wurde. Es ist ja nicht so, dass es jetzt ein fertiger Bereich ist und dann wird da irgendwie ein Franchise reingeprügelt, sondern nein, es wurde ja wirklich zusammen konzipiert. Das große Hotel kommt ja auch mit dazu, wo dann auch nochmal ein Artwork gezeigt wurde, was auch verdammt cool aussieht. Das habe ich irgendwie auch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Und dass es auch noch gar keinen Namen hat, scheinbar. Da habe ich auch mit dem Imagineer drüber gesprochen.
Stimmt.
ich habe dieses Artwork auf dem Bildschirm gesehen und ich war so, excuse me, what is that? Weil ich habe das echt so gar nicht kommen gesehen. Und dann, ich glaube, der hat gedacht, dass ich irgendwie versuche, so top-secret Informationen aus dem rauszulocken oder sowas. Aber nein, ich war wirklich, ich stand da so, war so, was ist das? Wo ist das? Wie heißt das? Wann? Ich war wirklich voll verwirrt in dem Moment. Aber sieht sehr, sehr cool aus. Ich freue mich sehr auf diesen Bereich, wirklich.
Aber da sieht man halt auch wieder, da steckt einfach auch nicht Disney selbst dahinter, sondern für die Leute, die es vielleicht nicht wissen oder wussten, die Oriental Land Company, das ist ja einer der wenigen Parks, der eigentlich komplett von einem anderen Unternehmen betrieben wird, die übrigens ihre Zielgruppe sehr gut kennen und ganz genau wissen, wie die Japaner und Japanerinnen ticken. Und die ticken ein bisschen anders als andere Zielgruppen in anderen Ländern. Und die lieben ja auch die Klassiker, wie zum Beispiel Alice im Wunderland, Peter Pan und so. Deswegen finde ich das toll, dass sie mal so einen Klassiker wie Peter Pan mit einem eigenen Themenbereich auch ehren. Das weiß ich nicht, ob das überhaupt so vorstellbar wäre in anderen westlichen Disney-Parks. Ich mache ein Fragezeichen dahinter. Und das sind ja alles Auftragsarbeiten von Imagineering, weil Oriental Land daherkommt und sagt, hier, liebe Leute, wir haben jetzt 40. Jubiläum, wir wollen was für Disney Sea, macht uns was. Und zwar mit dem und dem, für die und die Zielgruppe. Macht was Schönes, ihr habt den Sack voll Geld gefüllt mit Fettbudget, zaubert uns was. Und so läuft es so ein bisschen.
So ist es ja wirklich, gerade mit dem Sack voll Geld, so ist es ja wirklich.
Genau, richtig. Und vor allem, Tokio hat eben einen Sack voll Geld, weil schaut euch mal die Parks an, schaut euch an, wie gut die das dort wirklich machen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Auch die ganzen Kostüme von Live Entertainment und so, das ist immer noch mal eine Schippe. Die legen da noch mal eine Schippe drauf. Das ist verrückt. Und so haben die das tatsächlich jetzt auch gemacht. Die haben jetzt einfach hier gesagt, bitte Imagineering, macht uns wirklich was Tolles, Dickes. Ja, und herausgekommen ist wirklich Fantasy Springs. Das heißt, für mich das Highlight in den nächsten Jahren in den Disney Parks und auch ein Grund, wo ich sage, allein schon dafür möchte ich unbedingt wieder zurück nach Tokio. Und ich muss sagen, jetzt nach dieser Ausstellung, die man gesehen hat auf der D23, ganz ehrlich, möchte ich noch mehr. Die Poster waren auch wunderschön. Diese Attraction-Poster.
Oh ja.
Die hätte ich am liebsten abgehangen und mitgenommen. Wirklich.
Ah, das wäre aufgefallen, glaube ich. Ich glaube,
ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay. Nee, ich hätte es ganz geschickt gemacht.
Die hätte ich sehr, sehr gerne als Giveaway bekommen nach dem Panel, ehrlich gesagt. Das wäre cool gewesen.
Ich auch. Also ich meine, die Giveaways waren schon cool tatsächlich, aber die Poster, zumindest als Postkarte hätte ich die gerne gehabt. Aber wer weiß, vielleicht kam wieder die Möglichkeit, da irgendwie noch ranzukommen. Aber das war so toll und da freue ich mich wirklich sehr. Was ich auch ganz spannend fand, war tatsächlich auch ein Einblick in die Exoskelette. Wir haben es ja vorhin schon gehabt. Hulk zum Beispiel kommt ja in die Parks. Wir haben auch in vielen Behind-the-Scenes Imagineering-Videos gesehen, dass weitere Characters entwickelt werden, wie zum Beispiel auch unter anderem könnte sein Wreck-It Ralph mit großen Händen, die dann aber gesteuert werden können von einem Performer, Puppeteer drunter, um dann quasi diese Statur zu kriegen, wie sie Wreck-It Ralph eben hat. Und die haben sie ebenfalls vorgestellt, was natürlich auch sehr cool aussieht und sehr, sehr filigran und clever, wo man dann auch ein bisschen hinter die Kulissen sehen konnte. Das fand ich auch sehr, sehr klasse. Und das große Modell, es gibt immer ein großes Modell gefühlt auf der D23 Expo von irgendeinem neuen, von einem neuen Themenbereich, von einer neuen Attraktion, die man sehen kann. Und das riesengroße Modell dieses Jahr war Toontown in Disneyland, weil vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, in Anaheim erfährt gerade Toontown ein sehr großes Overhaul. Der Bereich wird komplett neu gemacht. Viele Sachen bleiben, wie zum Beispiel eben Roger Rabbit's Cartoon Spin, worauf ich mich sehr freue, weil ich mag den Ride total gerne. Und es kommt eine neue Attraktion hinzu, nämlich aus Orlando, Mickey and Minnie's Runaway Railway. Und das sieht ein bisschen anders aus, weil wir haben ja hier nicht dieses Chinese Man's Theater, sondern eben wird dann ein eigenes kleines Kino gebaut als Eingang. Und auch die Warteschlange wird deutlich anders sein. Das haben sie uns auch beim Parks-Panel gezeigt. Und dieses Modell mit dem Ganzen war dann teilweise anzusehen und sichtlich und konnte man en Detail dann auch sehen. Das fand ich sehr, sehr schön. Und nebendran dann noch Tianas Bayou Adventure. So sehr amerikanisch tatsächlich geprägt, so dieser große Hauptfloor, davor schön asiatisch, was ich auch schön fand. Aber der Fokus, hat man auch gemerkt, ist hier wieder eben auf Orlando. Und da konnte man auch Tiana treffen. Hast du Tiana auch gesehen? Tiana war da auch auf diesem kleinen Podest im Balkon und hat dann mit den Leuten geredet, ne?
Ja, ich habe sie erst gar nicht wahrgenommen. Die stand da so natürlich eingebunden irgendwie in das Ganze. Ich habe gerade auf das wirklich auf das Modell geschaut von der Attraktion und dann plötzlich sehe ich, oh, Tiana. Hi.
Fand ich auch ein schöner Einfall irgendwie, dass man da wirklich dann auch Tiana als Character live sehen konnte und mit ihr Fotos machen konnte und auch reden konnte. Es war irgendwie ein schöner Einfall, dann mitten auf dieser Ausstellung dann auch Tiana zu haben als Character. Fand ich irgendwie cool.
Ja, total. Mhm.
Und was man auch sehen konnte als absolute Premiere, die Walt-Statue, die neue Statue von Walt Disney, die man jetzt künftig auch in Epcot sehen wird. Man kann sich quasi neben Walt setzen und es wird dann, glaube ich, eine schöne Fotolocation. Ist dann auch so eine ähnliche Bronzestatue, wie man es zum Beispiel von der Partner-Statue kennt, also Walt Disney Hand in Hand mit Mickey Mouse. Und man konnte Fotos auch mit der Statue machen, was ich ziemlich exklusiv fand. Und ich muss auch sagen, die Statue ist ganz gut gelungen. Ne? Also Bronzestatuen, weiß man ja, können auch ziemlich daneben gehen. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt von Cristiano Ronaldo, ich glaube auf Madeira. Die war ganz schlimm. Also wenn man Leute hat, die es einfach nicht können, dann kann das wirklich daneben gehen. Aber wir reden hier von Disney, wir reden hier von Walt Disney Imagineering. Und tatsächlich haben sie die Statue, finde ich, ganz schön hinbekommen. Und im Hintergrund auch so mit Epcot, mit Spaceship Earth.
Ja, und ich fand es auch cool, dass das tatsächlich die Originalstatue war, die eben nach Epcot kommen wird. Also wirklich genau diese Statue, 1:1, genau dasselbe Ding wird dann eben in ein paar Monaten drüben stehen. Das ist schon sehr speziell gewesen, das dann eben vorab und in einer ganz anderen Location zu sehen. Also ich glaube, wenn wir dann in ein paar Jahren daran gewöhnt sind, dass diese Statue eben in Epcot ist, an dieser Dreamers Point, dann wird das irgendwie eine nochmal coolere Erinnerung sein, dass wir sagen können, ah ja, stimmt, damals auf der D23, weißt du noch. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole, exklusive Gelegenheit auch für uns gewesen.
Aber da siehst du halt auch mal wieder diese Exklusivität von der D23, ne? Das macht's wirklich erlebnisreich, da wirklich mal dort vor Ort dabei gewesen zu sein. Egal, ob man sich jetzt für Filme oder für Parks interessiert, man wird immer was erleben, wo man sich wirklich sehr lange noch zurückerinnern wird. Und das fand ich jetzt tatsächlich auch bei der Parks-Ausstellung sehr, sehr schön. Und beendet hat man das Ganze auch mit der Disney Wish. Gab's jetzt nicht so viele besondere Einblicke, aber war halt eben da. Die Wish ist ja eben noch relativ neu aus Juli diesen Jahres und das wurde natürlich da auch platziert. Aber ich finde die Ausstellung immer richtig, richtig gelungen und hat mir dieses Mal live richtig viel Spaß gemacht. Und freue mich tatsächlich dann auf die nächsten Male. Mal schauen, was da schon so alles ausgestellt sein wird. Das ist ja immer, wie wir ja so schön sagen, eine schöne Wundertüte, was uns da erwartet. Es ist aber nicht die einzige Ausstellung. Es gibt immer noch eine weitere große Ausstellung, meistens von den Walt Disney Archives, also von den großen Archiven von Disney. Und das ist diesmal Step in Time gewesen, eine kleine Ausstellung rund um 100 Jahre Disney. Und da waren einige Erinnerungsstücke von Mary Poppins, von Haunted Mansion aus der Attraktion, zum Beispiel die Originalbraut damals. Zu Tron gab es Sachen, zu Star Wars, dem Disney Channel, ne, Matthias? Ich glaube, das hattest du das erst im Nachhinein gesehen? Da gab es eine Fotolocation, wo man tatsächlich das mit dem Stab nachmalen konnte, dieses Mickey-Logo, so hier, you watching Disney Channel und so.
Genau, ich habe es leider erst sehr, 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 sehr spät in diese Ausstellung reingeschafft, weil einfach so viel zu tun war, so last minute wirklich. Und dann habe ich da überall schnell noch einmal kurz geschaut und ganz am Ende, was ich halt einfach nicht wusste, war dann diese coole Disney Channel Fotolocation und ich liebe, Disney Channel war ein ganz großer Teil von meiner Kindheit und ich liebe es bis heute noch. Und die Schlange war aber leider viel zu lange. Also das war das Einzige wirklich in dieser Ausstellung, was irgendwie eine Schlange hatte. Und ja, da musste ich da aber schweren Herzens dann vorbeigehen. Wäre schön gewesen. Da gab es auch noch ein paar Kostüme von Hannah Montana zum Beispiel, mit der Originalperücke auch von Miley Cyrus damals. Also,
ach, krass.
Ja, paar sehr coole Highlights auch, ja.
Aber wer weiß, ob wir das zumindest hier in Deutschland nicht ein wenig künftig näher sehen werden, weil es ist ganz lustig. Ich weiß noch, Matthias, wir sind zu D23 gelaufen und ich habe es noch zu dir gesagt. Ich glaube, die Ausstellung kommt, da kommt eine Ausstellung nach Deutschland, weil tatsächlich der Veranstalter Semmel Concerts vor ein paar Monaten Pressemitteilung zu einer Disney-Jubiläumsausstellung hier in den USA gebracht hat, nachdem mir, das bringst du nicht, wenn du nicht später da irgendwie drauf zurückverweisen kannst. Und tatsächlich kam die Bestätigung auch auf der D23 Expo, es stand dort auch, es wird quasi eine neue Disney-Ausstellung geben in Europa, die tourt, und das ist der Hammer, der erste Ort, die Premiere wird diese Ausstellung in München feiern. Nächstes Jahr ab dem 18. April 2023 könnt ihr sehen in der kleinen Olympiahalle, da kommen immer gerne wandernde Tourausstellungen hin. Star Wars Identities war zum Beispiel auch dort in den Räumlichkeiten. Und dort könnt ihr über 250 Artefakte und Kostüme und vieles, vieles mehr sehen. Aus Filmen, aus Shows und das finde ich ganz toll, auch aus den Disney-Parks. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall mal ein Ausflug wert. Ich denke, München ist immer eine nette Stadt, mindestens für einen Tagesausflug oder für ein Wochenende. Und wenn jetzt auch noch die Disney-Ausstellung da ist, dann würde ich sagen, aber sowas von ab nach München. Wie lange sie da ist, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich hoffe aber, dass es bestimmt auf jeden Fall, weiß ich nicht, 2-3 Monate oder so vielleicht sein wird. Deswegen mal Daumen drücken und ich werde auf jeden Fall dabei sein. Deswegen ab nach München, markiert euch das dick im Kalender, weil dann habt ihr dann auch zumindest ein bisschen D23-Expo-Ausstellungsfeeling. Ich glaube, das macht ziemlich viel Spaß. Und wir hatten in Deutschland schon lange keine Disney-Ausstellung mehr. Ich habe schon vor 2-3 Jahren gedacht, so, also langsam könnte mal wieder eine Disney-Ausstellung kommen. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber ja, freue mich drauf. Bin sehr gespannt. Da bist du noch in Kalifornien, oder?
Ja, ich bin noch ein bisschen in Kalifornien, aber die wird ja auch in den USA noch ein bisschen touren. Weiß nicht, vielleicht habe ich hier die Chance, wer weiß. Ich habe jetzt auch keine Details angeguckt mit Terminen und sowas, auch mit Städten. Aber who knows, who knows.
Ich drück die Daumen, weil die soll ja auch ziemlich, ziemlich toll sein. Ja, und ein weiteres großes Ausstellungsstück, kann man es schon fast sagen, war Walt's Plane, und zwar Walt Disneys Privatflugzeug, mit dem er sehr, sehr viele Reisen unternommen hat, unter anderem auch damals für das Florida Project, das ist der damalige Codename für Walt Disney World gewesen, wurde jetzt zusammen in Partnerschaft mit Amazon restauriert und exklusiv erstmals auf der D23 Expo ausgestellt. Also man ist in so eine große Arena gekommen und da stand einfach dieses Privatflugzeug, in wirklich das originale Privatflugzeug, richtig toll. Ich finde, das hatte tollen Retro-Charme. Da lief im Hintergrund Musik aus den 50ern und es gab viele originale Erinnerungsstücke, sogar einen Kabinennachbau mit einem Sitz und ganz viele tolle Bilder mit Walt und seiner Frau Lillian auf Reisen. Und als Geschenk gab es sogar beim Rausgehen so ein kleines Retro-Postkarten-Set. Das fand ich richtig, richtig toll. Also das war so eine Ausstellung, wo ich dachte, wow, richtig toll. Und es gab sogar eine Fotolocation. Also vielleicht auch für euch zur Info, wenn ihr gerne Fotos macht. Es gibt dort so viele Foto-Opportunities, so viele Möglichkeiten auf der D23, wo ihr Fotos machen könnt mit den besonderen Ausstellungsstücken. Und Walt's Plane war eine davon. Die habe ich dann auch mitgenommen und die kriegt ihr tatsächlich kostenlos. Also Fotoqualität ist jetzt nicht super geil, aber tatsächlich auch schön gemacht, weil ihr da meistens noch so einen Erinnerungsrahmen digital noch kriegt und das ist alles verknüpft mit eurer E-Mail-Adresse. Also fand ich irgendwie ganz praktisch, muss ich sagen. Ja, das war echt gut. Was hattest du denn für Fotolocations ausprobiert, Matthias? Da gab es ja noch viel mehr außer Walt's Plane. Hast du da auch welche getestet?
Ja, habe ich, genau. Und zwar, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, das war einmal die von Wish, von dem neuen Disney-Film, von dem Animation-Film. Mhm. Da habe ich eine gemacht, mit der Hauptfigur zusammen. Dann habe ich, das ist witzig, da kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr dran erinnern, wenn ich ehrlich bin. Ich habe dann auf meinem Handy ein Bild gefunden von mir und Mirabelle, also aus Encanto. Da gab's auch eine Fotolocation. Da stand die halt als Figur und da konntest du dich halt einfach mit daneben stellen, also als lebensgroße Figur. Dasselbe hatte ich auch gesehen von Coco, dann von Anna und Elsa aus Frozen 2. Die gab es schon auch auf der letzten D23, da haben sie die da praktisch wiederverwertet sozusagen. Und ich habe noch am letzten Tag auch ziemlich gegen Ende mich auf das Tron Light Cycle gesetzt von der neuen Walt Disney World Attraktion. Da habe ich dann auch noch ein Foto von bekommen, zum Glück. Das fand ich sehr, sehr cool. Genau. Ah ja, und beim, da hätte ich jetzt was vergessen, vom Walt Disney Hometown Museum. Also das Museum in Marceline, Missouri. Ah. Da gab es auch so eine kleine Fotolocation auf deren Ausstellungsfläche. Das war so ein kleines, wie so ein alter Zug wirklich, weißt du, wo man dann von Wagen zu Wagen wechseln kann, wo man so eine Außenplattform hat, wo man dann noch draufstehen kann.
Ja, so das Ende vom Zug quasi, genau.
Sozusagen, genau. Und da gab es dann auch nochmal eine coole Location. Da habe ich mich, habe ich dann mit der Kay ein Erinnerungsbild gemacht. Das ist eine, die mit Museumsbesitzerin, möchte ich sagen. die ich schon vor 5 Jahren in Marceline kennengelernt habe und die ich dann immer mal wieder gerne besuchen gehe. Wir haben damals echt schön miteinander geredet und ihre Mutter Ines, die jetzt nicht auf der Expo war, aber die auch dort war, die hat zum Beispiel Walt Disney persönlich gekannt und erzählt super, super gerne Geschichten davon. Kommen auch immer Tränen. Ich bekomme jetzt gerade Gänsehaut beim Erzählen. Kann ich auch unbedingt empfehlen. Das ist ein ganz, ganz toller Ort, wirklich einmal zu besuchen in Marceline oder halt zumindest eben auf der Expo, wenn man es eben nicht den ganzen Weg auf sich nehmen kann.
Ja, es gab auch einige Sachen zu kaufen an dem Stand, was ich echt cool fand. Auch so ein Guide, was du auch dort kaufen kannst. Also viel Merchandise und viele Erinnerungsstücke, die man dann auch eigentlich nur in Marceline bekommt. Also das fand ich sehr schön und sehr besonders, vor allem, weil dann halt einfach auch dieser historische Aspekt drin ist. Und das liebe ich ja bei Disney auch. Also für mich, ich finde, Disney bietet so viel an Historie und man kann auch so in die Tiefe gehen. Und das ist so spannend, wie Walt Disney auch aufgewachsen ist, wie er dazu gekommen ist, quasi hier das zu gründen, was heute eben hier die Walt Disney Company ist. Und das finde ich super faszinierend. Ich finde es schön, dass es auch auf der D23 Expo dann auch geehrt wird. Das freut mich dann immer sehr. Und wenn es dann halt auch so einen Stand dazu gibt, das ist, finde ich, noch viel, viel geiler. Also wer weiß, vielleicht mache ich dann auch irgendwann mal den weiten Weg nach Marceline. Es ist ja schon tatsächlich jetzt nicht so um die Ecke, dass man jetzt direkt, weiß ich nicht, nach Orlando fliegt oder so und dann ist man gleich da, sondern es ist ja schon noch ein bisschen ein Weg. Aber das würde
Das
ich auch
stimmt, das
tatsächlich
stimmt.
echt gerne mal irgendwann mal machen. Also schön, dass es das auf jeden Fall.
Kann ich dir nur ans Herz legen. Ich habe es
Ja.
damals mit Chicago kombiniert,
Coole
mit der
Kombi.
Sandra zusammen. Viele Grüße und genau,
Grüße.
das kann ich nur empfehlen.
Absolut. Ja, und Foto-Opportunities gab es auch, wenn man Serien von Hulu gut fand, auch einige. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt auf Social Media, aber ich bin ein riesengroßer Only Murders in the Building Fan. Und es gab tatsächlich auch da eine Fotolocation, wo du sogar ein Video machen konntest, wo du Teil des Intros sogar bist und da was machen musstest in der Kamera. Ich kann es ja demnächst mal auf Social Media posten. Das sieht tatsächlich sehr, sehr lustig aus, auch wenn man mir ansieht. Es war am letzten Tag, habe ich das gefilmt und ich sehe fertig aus. Man merkt schon, das waren 3 Tage Expo, die mir wirklich ins Gesicht geschrieben stehen. Aber
Oh, das kenne ich, aber da habe ich auch so einige Bilder gerade vom letzten oder von den letzten Tagen, ja.
vor allem, ihr müsst ja wissen, wir sind ja teilweise schon da kommen wir gleich dazu, teilweise um 5:30 Uhr oder um 6 aufgestanden, wegen bestimmter Dinge, die wir machen mussten in bestimmten Apps. Und da kamen dann teilweise einfach nur 5,5 Stunden Schlaf zusammen. Es war, oder zum Teil weniger. Also
Ja.
es war tough, aber man macht's gerne. Es ist ja auch Disney, ne? Also, und war noch so special, nur alle 2 Jahre. Es ist natürlich auch was Besonderes. Und aber nicht zu vergessen, es gab natürlich auch weitere paar, es gab auch weitere Stände von Marvel und Lucasfilm, wo man die Kostüme gesehen hat, die aktuellen Kostüme aus Star Wars Produktion oder Indiana Jones oder Willow, aber auch von Marvel. Ganz, ganz viele tolle Kostüme aus den aktuellen Filmen, wie zum Beispiel Thor oder Moon Knight. Das fand ich richtig, richtig klasse. Ich hatte da die Möglichkeit, vor ein paar Monaten auch mit der Kostümdesignerin zu sprechen. Findet ihr im Podcast zu Moon Knight, aber auch auf YouTube. Und das Kostüm jetzt quasi in echt zu sehen, den Anzug, das war wirklich was ganz Besonderes, weil ich die Serie auch ganz, ganz toll fand. Das heißt, wenn ihr Kostüme toll findet und da auch eine Begeisterung habt, auch dann ist die D23 Expo wirklich toll, weil wo sieht man denn sonst solche Kostüme, Matthias? Ne? Also du hast ja überhaupt
Das
keine Chance
stimmt.
als Normalsterblicher, diese wunderbaren Kostüme zu sehen. Und die sind ja auch sehr special zum Teil. Also ich war auch
Ja,
sehr
ja.
ehrfürchtig bei dem Dress von Mary Poppins, muss ich sagen. Das ist schon ikonisch, wenn man das sieht, was Julie Andrews damals getragen hat. Das ist schon toll, wenn man davor steht und denkt sich, wow, das ist jetzt das Originalkostüm für Mary Poppins.
Total. Und gerade die Kostüme, das sind auch wieder so eine, das ist auch so eine kleine D23 Expo-Tradition, weil die wurden auch damals auf den letzten Ständen von Marvel immer wieder gezeigt. Da gab es dann auch damals ein paar große Reveals, damals als noch zum Beispiel Infinity War gerade erst angekündigt wurde und als dann die ganzen Charaktere noch gar nicht wirklich bekannt waren. Und dann konnte man eben live dort schon Kostüme sehen von Thanos und ja, seinen Helfern, ich weiß gar nicht mehr, wie sie alle noch hießen, aber da sind coole Momente dabei. Und für mich war es jetzt dieses Mal das Kostüm von Miss Marvel tatsächlich wieder, was bei mir so besondere Emotionen einfach ausgelöst hat. Und es ist immer cool, sowas zu sehen, auf alle Fälle.
Ja, und dann kommen wir noch zum weiteren letzten großen Highlight. Ich meine, es gibt bestimmt viele noch weitere kleine Highlights, aber ein großes Highlight, warum einige zu D23 Expo gehen und extra morgens schon um 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr dorthin gehen und strömen zum Convention Center, sind die Shops. Das ist viele was ganz Besonderes, weil es dort ganz viele Produkte rund um Disney, Pixar, Marvel und Star Wars gibt, die es teilweise wirklich nur dort gibt. Also zum Beispiel Figuren, Artworks, Sammelpuppen und Pins, ne? Also auch, ihr findet da wirklich alles, was das Herz begehrt und was ihr mögt, wenn ihr zum Beispiel auch gerne durch die Shops in den Disney Parks spaziert oder wenn ihr quasi gerne auf Shop Disney schaut. Dann sind die Shops wirklich ein absoluter Genuss. Und einer der größten Shops war der D23 Expo Marketplace, quasi Previews auf kommende Kollektionen bekommen, die zu Shop Disney oder eben in die Parks kommen, aber auch paar Exclusives, also tolle Artworks zu den Disney Parks weltweit. Da hat sich meine Mama ein paar unter den Nagel gerissen für mich. Da bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich war hauptsächlich in den großen Panels und hätte das sonst verpasst. Am letzten Tag waren einige schon ausverkauft, wo ich es dann zum ersten Mal in die Shops geschafft habe. Es ist völlig irre. Und auch eine tolle Disney Castles Collection gab es da. Gab es dann Avatar, Spider-Man Collection. Die kriegt ihr auch zum Teil ein bisschen auf shopdisney.de, aber nicht alles. Die, wie heißen sie nochmal, die Munchlings? Auch neue, so kleine Plüschis, kleine und große, wo die Disney-Charaktere als Süßis beziehungsweise Süßspeisen dargestellt werden, wie zum Beispiel eine Cinnamon Bun, das ist Mickey, dann ist Baymax und so ein Marshmallow Small in so zwei Keksen zusammen. Sieht schon ganz lustig aus. Ich glaube, es wäre nichts für mich, aber sowas könnt ihr euch dort vorstellen. Es ist groß, es ist riesig. Schaut mal rein bei mir auf Instagram. Ich habe euch das mal live gestreamt währenddessen. Bitte beachtet nicht, wenn ich da ein bisschen confused bin, weil tatsächlich der Shop mich sehr, sehr geplättet hat, weil ich nicht erwartet hätte, dass der wirklich so groß ist. Und das war so gefühlt schon einer der Place to Be, aber es gab noch einen anderen Place to Be, nämlich Mickey's of Glendale. Das ist so einer der exklusivsten Shops dort gewesen, weil es gibt da Merchandise von Locations, zu denen man eigentlich nicht hinkommt. Wie zum Beispiel dieses Jahr die Muppet Studios. Es gab Merchandise zu den Muppet Studios, die ja eigentlich zu sind und man kann nur rein im Rahmen von super teuren Touren, wo man teilweise mehrere tausend Dollar zahlt bei Disney. Und was auch toll ist, und das ist so, da geht mein Herz auf, oh, Disney Imagineering, da kommt man als Normalsterblicher ja gar nicht ran. Ne? Also da gibt's T-Shirt dann mit den Logos, gibt neue Kollektionen, da ist so viel dabei. Ich sehe sogar auf ein Merchandise-Stück gerade, Matthias, das hast du dir auch gekauft, ich habe das bei dir gesehen, und zwar diese wundervollen Kugelschreiber, die so designt sind wie die Pinsel zum Malen, wie so Malpinsel, vielleicht auch so ein bisschen so ja Fantasia-mäßig. Und da steht wie auf Holz drauf hier Walt Disney Imagineering und oben sind dann unterschiedliche Farben in so einem Metallic Look. Das sieht so schön aus. Davon habe ich mir auch gleich mal 4 Stück gekönnt.
Ja, da musste ich auch zugreifen.
Ja, und auch tolle Shirts mit 70 Jahre Disney Walt Disney Imagineering. Also ich habe da schon einiges umgesetzt an Geld, muss ich sagen. Ich habe gedacht, ich werde weniger ausgeben, als ich es dann letztendlich getan habe. Aber ihr kennt es ja auch, ne? Dann ist man auf der D23 Expo, dann sieht man die ganzen Sachen. Dann will man das auch haben, weil erstens, man weiß nie, ob man überhaupt noch die Möglichkeit hat, das nochmal zu bekommen. Dann ist es zum Teil super exklusiv. Also ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht über die Shops. Matthias, was hat dich da so begeistert? Was hast du gekauft? War für dich ein Shop irgendwie was, wo du gesagt hast, boah, geil, tolles Zeug, wo du auch so ein bisschen aufgegangen bist? Wie war's bei dir?
Wenig bei mir tatsächlich. Ich habe nicht so viel gekauft, in Klammern zum Glück. Was ich mir gekauft hatte eben beim Marketplace Store, das war, du kennst ja sicherlich auch diese Nuimo Collection, ne? Diese kleinen, süßen, japanischen Figuren stilisiert, die man dann eben auch einkleiden kann und sowas alles. Da habe ich mir eine Gundel gekauft, Gundel Gaukelei, da musste ich einfach zugreifen.
Geil.
Ich habe Gundel schon damals in den Comics als Kind geliebt und ich finde die immer noch wirklich ganz, ganz toll und hallo, Merchandise Gundel, it's mine. Muss sie zugreifen. Es gab auch ein ganz cooles, aber richtig merkwürdiges T-Shirt, da erinnere ich mich dran. Das war ein Motiv, da waren Gundel, Daisy und Kiki aus Darkwing Duck zusammen drauf. Wo ich mir also dachte, what? Also so ganz komische Kombination, aber richtig cool irgendwie. Habe ich mir nicht gekauft, war ein Frauent-T-Shirt, aber fand ich sehr, sehr cool. Ansonsten, es gab eine Herkules-Collection, da habe ich mir nichts gekauft, das war mir tatsächlich ein bisschen zu teuer, auch wenn es eine geile Amphore gab mit den Musen drauf.
Oh ja, die war toll.
Wollte ich unbedingt haben ursprünglich, als es angekündigt wurde, war mir aber mit $200 zu teuer und auch von der Qualität leider absolut nicht gerechtfertigt für den Preis. Und da habe ich dann eben schweren Herzens Nein gesagt. Was habe ich noch gekauft? Es gab zu Tron ein bisschen was, habe ich mir eine Cappy gekauft, die war ganz nett. Und dann eben auch, wie du schon sagtest, eben beim Mickey's of Glendale Store, da habe ich mir dann auch von dieser 70 Jahre Imagineering Collection, habe ich mir dann noch auch eine Cap gekauft und bei vielen Dingen auch überlegt. Und ich habe dann hauptsächlich so ein bisschen Kleinkram noch geholt, eben diese Kugelschreiber, kleine Pins und so etwas, ja.
Ja, aber das klingt doch trotzdem nach einer guten Ausbeute tatsächlich. Also ich weiß nicht, was du in den letzten Jahren alles so geshoppt hast oder nicht geshoppt hast.
Das willst du gar nicht wissen.
Oh, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, oder?
Belass es dabei.
Bei mir war es wahrscheinlich der First Expo-Effekt, ne? Man ist dort und es ist so, oh mein Gott. Vor allem, es waren halt viele Dinge dabei, mit denen ich auch nicht so gerechnet habe. Zum Beispiel diese Disney Parks Artwork. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Disney Art und Artworks. Und in Anaheim, in Disneyland, gibt es in Downtown Disney einen ganz tollen Laden. Den gibt es als Zweig-Mini-Filiale auch in Orlando in Disney Springs, nämlich die Wonderground Gallery. Die gibt es eigentlich, der Originalshop ist in Anaheim dort. Und die haben immer so tolle Bilder, Kunstdrucke, die auch als Postkartenmotive, Statuen, Figuren, wirklich wundervoll. Und da war ich sehr, sehr begeistert, dass es von den Künstlern, die auch regelmäßig für Wonderground was machen und kreieren, dass die sich jeweils einen Disney Park weltweit rausgesucht haben und dazu auch ein eigenes Artwork entworfen haben. Und ich habe da so ein paar Lieblinge und ich bin sehr happy, dass sie was Schönes gemacht haben, unter anderem auch für Tokyo Disney. Das sah wirklich wunderschön aus. Und auch für Disney in Paris. Das war von Kevin und Jody, worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Die mussten sowas von mit. Also da bin ich sehr froh, dass man halt solche tollen Exclusives sieht. Und tatsächlich, als ich Sonntagnachmittag dort war oder Mittag, waren die fast alle schon weg. Also das, da darf man auch nicht zu lange warten, in die Shops zu gehen. Wenn ich jetzt nicht Support gehabt hätte in den Shops, ich hätte nichts mehr bekommen. Weil ich eben mit diesen, mit meinem Ticket immer in den Hauptpanels bin. Und das ist halt auch eine Sache, ne? Also je nachdem, wofür ihr euch entscheidet, fällt dann halt eine andere Sache weg. Und gerade bei den Shops kann es halt sein, wenn die später kommt, kann es schon ausverkauft sein. Und das ist so ein bisschen, ja, die Herausforderung. Und das ist auch nicht ganz einfach, in die Stores zu kommen. Es gab dieses Jahr ganz neu eine Virtual Queue, verbunden mit der Disneyland-App, wo man sich quasi virtuell anstehen konnte. Und ich hatte auch fast wie jeden Tag eine Virtual Queue. Nur ich kam immer dann dran, wenn ich in den großen Panels saß. Toll. Also wirklich gut hat das vom Timing her nicht geklappt, obwohl ich um 5.45 Uhr immer jeden Tag aufgestanden bin. Ich habe aber trotzdem das Glück gehabt, dann am Sonntag noch reinzukommen, dank einem netten Cast-Member, der mir dann doch einen Warteschlangenplatz gegeben hat, wo ich dann nur eine Stunde warten musste, weil eine richtige Standby-Queue gab es nicht immer. Das heißt, wenn ihr hofft und denkt, ah, ich gehe jetzt mal hin und stelle mich dann einfach an, kann sein, dass es die auch nicht gibt. Es gab Phasen, wo man sich gar nicht anstellen konnte in den Shops. Und deswegen, das gehört halt auch so ein bisschen zur Planung. Man muss halt auch irgendwie Glück haben, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein. Oder man erwischt gleich einen guten Platz in der Virtual Queue und konzentriert sich eben nur auf die Shops. Aber ich muss sagen, das mit der Virtual Queue hat eigentlich ganz gut funktioniert tatsächlich. Also ich glaube, das hat für viele auch so ein bisschen das Erlebnis auf der Expo vereinfacht, wie es halt eben auch in Disneyland so ist. Also für mich war das eigentlich ganz cool, oder?
Ja, ich hatte noch am letzten Tag dann endlich mal Glück gehabt und habe für den Mickey's of Glendale Pin Store noch einen Platz bekommen. Das ist so der so ein bisschen der heilige Gral unter den Shops, wenn man ehrlich ist, weil die Pins sind super beliebt, gerade die von Mickey's of Glendale. Richtig tolle Produkte dabei, wirklich toll designt, super Qualität und halt aber alles Limited Edition natürlich. Mhm. Ich bin dann irgendwann gegen 12 oder 1 war ich da. Oder 1 Uhr war es, sehe ich gerade. Und ja, es war leider schon alles Gute ausverkauft. Also es gab eigentlich nichts mehr, was mich noch interessiert hatte. Es waren noch ein paar, ich sag mal, Reste übrig im Grunde von einer Inside-Out-Collection. Also alles steht Kopf. Und ein Set gab es noch mit wirklich großen Jumbo-Pins von den sechs Disney-Schlössern. Das gab es als Set noch verfügbar, hat aber leider $750 gekostet.
Oh mein Gott.
Und das habe ich dann auch stehen gelassen. Wahrscheinlich hätte ich das, wenn ich es gekauft hätte und bei eBay reingestellt hätte, ich hätte wahrscheinlich eine Million damit machen können, ich weiß es nicht, aber ich bin absolut kein Freund von sowas und deswegen werde ich das auch niemals tun.
Boah, wie bitter ist das denn? 750, aber warum 750? War irgendwas Besonderes mit Pins? Waren die zumindest irgendwie, keine Ahnung, besonders bearbeitet? War das in so einem Rahmen drin? Oder 750 klingt halt schon viel für wahrscheinlich sechs oder maximal sieben Pins, oder?
Genau, das waren sechs Stück. Also einerseits eben sehr groß, dann aber auch von den Effekten her so als Briefmarke im Grunde designt und dann jeweils immer noch ein passender Charakter mit drauf. Also beim Disneyland-Schloss zum Beispiel Tinkerbell, in Paris sind es die drei Feen aus Dornröschen, Winnie Pooh sehe ich hier gerade, ich habe ein Foto gemacht, Baymax, Jiminy Cricket und Dumbo, jeweils in den passenden Schlössern mit eingearbeitet und die ganzen Pins kommen dann eben in so einer kleinen Sammelbox, nenne ich es mal, die so wie Bücher aufgemacht sind, eben in sechs Volumes dann eingeteilt. Also schon ganz nett aufbereitet, aber wie gesagt, trotzdem für mich absolut den Preis nicht wert. Also einige Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich den Kopf oder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. So, nein, wieso hast du das nicht gekauft? Wieso hast du es mir nicht mitgebracht? Irgendwie sowas. Aber wie gesagt, es ist verdammt schwierig. Wenn man das eben, wenn man nicht der größte Pinsammler ist und dann eben auch natürlich Wiederverkauf ist für mich absolut kein Thema. Mitbringen ist immer so ein Problem mit Koffer packen und Zoll und weiß der Teufel was. Also auch absolut keine Option. Es tut mir leid. Und von daher habe ich das dann anderen Sammlern aus den USA überlassen.
Ja, auch ein dickes Sorry von meiner Seite aus. Ich habe auch einige Nachrichten von euch bekommen. Hey, kannst du mir das und das mitbringen? Es ist unglaublich schwierig, zum einen in die Shops zu kommen, zum anderen weiß man auch gar nicht, wann und ob man überhaupt in die Shops reinkommt.
Was es gibt, wo
Genau,
es
was
was
es
gibt.
gibt, wo es was gibt. Man muss sich da auch erstmal irgendwie so ein bisschen durchwursteln. Und ich war ja am Sonntag, am allerletzten Tag, das erste Mal überhaupt in den Shops. Also, ihr seht, das ist überfordernd im positiven Sinne, aber ihr habt teilweise noch nicht mal Zeit dafür. Deswegen seht mir bitte nach, dass ich da auch nichts mitgebracht habe, weil ich will es auch fair gestalten. Nicht hier jeder, weiß nicht, der eine kriegt dann was und der andere nicht. Das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen dickes Sorry dafür, aber ich glaube, nach diesem Podcast oder diesen zwei Podcast-Folgen werdet ihr bestimmt verstehen, warum wir da nichts mitbringen konnten, weil es einfach so viel gibt. Und wir natürlich auch ein eigenes Programm haben, was wir da unbedingt erleben wollten und dann auch erlebt haben, was mich da auch sehr freut. Hat nicht alles geklappt, was ich mir gerne gewünscht hätte, aber mein Gott, auch das habe ich gelernt mit meiner ersten D23 Expo. Go with the flow. Wenn halt mal was
Ja.
nicht klappt, dann ist es so. Dafür klappt was anderes Tolles. Und ich glaube, da muss man einfach locker werden. Und das ist das, was ich jetzt bei meiner ersten gelernt habe. Einfach locker bleiben und gucken, was kommt und sich daran erfreuen.
Definitiv. Eine letzte Sache, die so halb Shop und halb Showfloor ist, was ich noch gemacht habe, ist, ich war am Stand von Disney Publishing. Das ist der Bücherzweig im Grunde. Und dort kommt demnächst ein Buch raus, The Imagineering Story. Der Titel sagt euch vielleicht was, von der grandiosen Doku-Serie von Disney Plus, immer noch eines meiner absoluten ganz, ganz großen Highlights auf dem Streamer. Und genau, das Ganze ist jetzt als Buch erschienen, knapp 700 Seiten. Ich habe mir jetzt eines der Exemplare dort sichern können, vorab. Und ja, das Buch ist unter anderem von Leslie Iwerks persönlich geschrieben, die auch die Doku gemacht hat. Und ich habe die liebe Leslie Iwerks dann auch getroffen. Ich habe das Buch signieren lassen mit persönlicher Widmung. Ich habe ein Foto mit ihr gemacht. Ich habe kurz mit ihr gesprochen.
Toll.
Habe da auch einige Zeit tatsächlich dafür, für das Anstehen geopfert. Das war gar nicht so krass geplant. Und das ist dann auch mal ebenso in ein paar Stunden gemündet, die ich dann da wirklich gewartet habe. Aber es war es absolut wert. Ich kann es wirklich kaum erwarten, das Buch zu lesen. Ich habe noch nicht reingeschaut. Und ich habe auch gehört, dass sie definitiv Material gehabt hätten für weitere 700 Seiten. Deswegen, und das kann ich mir nur absolut gut vorstellen. Deswegen vielleicht, ich weiß nicht, noch mal ein neues Buch, noch mal eine neue Staffel von der Serie. In
Ich wollte gerade
Klammern, bitte,
sagen,
bitte, bitte.
neue Staffel, bitte neue Staffel. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, da brauchen wir auch noch ein bisschen mehr Futter und die haben bestimmt auch genügend. Man hat mir auch hier und da immer was munkeln hören, also deswegen Daumen drücken, vielleicht klappt es ja. Aber du hast das angesprochen, also wirklich tolle Experience und ein tolles Erlebnis, wirklich dann auch Leslie Iwerks persönlich zu treffen und dann auch persönliche Widmung zu bekommen. Auch das ist die 23 Expo und ihr
Ganz
könnt.
toll.
Und das ist immer am Rand, Talent Central nennt sich das. Da könnt ihr sogar viele Leute treffen mit Autogrammen, mit Signierstunden. Zum Teil eben halt auch mit diesen Reservations, also auch mit dieser Lotterie, die wir zu Beginn angesprochen haben. Auch da wählt ihr das aus und ihr könnt hoffen, dass ihr vielleicht dabei seid oder nicht. Es gibt auch ohne Reservation ein paar Meet and Greets, die ihr dort habt. Was ich leider komplett verpasst habe und was mir gerne gewünscht hätte, wäre zum Beispiel der High School Musical Seriencast, der dort komplett anwesend war
Oh
und
ja,
den man ja auch
Das
hätte
hätte ich auch,
treffen können. Oh, das wäre echt
ja.
klasse gewesen. Da bin ich ein
Das hätte ich auch
bisschen
gerne gemacht.
traurig. Ja.
Und ich hätte auch sehr, sehr gerne den Cast von Raven's Home, also dem Spin-off von That's a Raven oder Ravenblick durchgetroffen, weil eben Raven dort auch mit bei war. Ich weiß nicht, wie oft ich ihren Namen jetzt in diesem Satz erwähnt habe. Aber das hätte ich auch noch sehr gerne mitgenommen. War leider auch nicht mit dabei. Dafür habe ich im Grunde beim Durchschlendern über den Showfloor habe ich dann einmal kurz angehalten, weil ich eine Person gesehen habe und in dem Moment sehr verwirrt war. Ich war so, hä? Moment, was macht der hier? Das war nämlich dann Bill Farmer, die Stimme von Goofy, die Originalstimme, und von Pluto. Und der stand da einfach an so einem, an so einem kleinen Shop, der eben auch Bilder, Artworks und sowas verkauft hat. Ich bin sofort in die Schlange, hab dann eben, ich weiß nicht, vielleicht eine Viertelstunde, 10 Minuten vielleicht auch nur gewartet. Und habe dann ein Bild mit ihm gemacht, habe kurz mit ihm gequatscht, habe ein
Cool.
kurzes Video von ihm aufgenommen, wie er dann eben in seiner Goofy-Stimme da geredet hat. Sehr cool. Und das war komplett aus dem Nichts. Ich hatte keine Ahnung, dass der dort irgendwo sein wird. Ich hatte keine Ahnung, dass man ihn treffen kann. Es ist einfach passiert. Also
Wahnsinn.
immer die Augen offen halten. Man weiß nie, wer da alles so um einen rumläuft oder rumsteht.
Und das ist halt eben die T23 Expo. Ihr seht so viel, ihr seht so viele bekannte Leute, ihr habt Erlebnisse, an die werdet ihr euch wirklich lange noch zurückerinnern. Ich auf jeden Fall. Und ja, ich habe zu Beginn quasi das großen T23 Expo Reports auch gesagt. Vielleicht werde ich es so langsam verarbeiten, wenn wir jetzt gemeinsam drüber sprechen. Wir sind jetzt langsam am Ende angekommen. Ich kann dir sagen, das ist nicht der Fall. Ich bin immer noch am Verarbeiten und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es jemals verarbeiten werde, was ich da alles gesehen habe. Ne? Harrison Ford, die ganzen Marvel-Casts von Loki, Owen Wilson, also wirklich die großen Stars der kommenden Filme. Es ist der Wahnsinn. Und da live dabei gewesen zu sein, also bei mir zum Teil in Reihe 2 und so, es ist wirklich irre. Und ich glaube, für jeden Disney-Fan ist das wirklich was ganz Besonderes, einmal, mindestens einmal auf der D23 Expo in Anaheim dabei gewesen zu sein. Deswegen war das für mich wirklich endlich mal Bucketlist abgehakt. Endlich war ich dort live vor Ort und hab's geschafft. Und das, über das wir heute gesprochen haben, das waren wirklich nur die großen Highlights. Es gab noch so viel mehr. Ich hatte 3 volle Tage, völlige Disney-Craziness. Und ja, würde ich es nochmal machen? Sofort. Also ich bin hooked, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal mit einem 899-Dollar-Ticket machen würde. Wahrscheinlich nicht. Für die Experience, für meine erste Expo war es toll. Die zweite würde ich, glaube ich, wieder würde ich mit einem regulären Ticket machen, tatsächlich. Das hatte ich mir auch schon überlegt. Und damit ich halt auch ein bisschen mehr Zeit habe für den Showfloor. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Es war schade, dass ich erst am Sonntag so richtig Zeit hatte, an die ganzen Stände zu gehen. Das hätte ich gerne schon früher gemacht. Aber wie es halt immer so ist, eine Expo ist für jeden individuell anders, jedes Jahr wirklich was Neues. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon sehr auf die nächste Expo, wahrscheinlich in 2 Jahren, 2024, wenn sie die Taktung einhalten. Das war ja immer alle 2 Jahre normalerweise und dann auch meistens im August, September. Und ich muss sagen, ich bin Fan. Mir hat das so gut gefallen, die Expo. Das war so besonders. Das war wirklich wie ein ein Traum, aus dem man gar nicht aufwachen wollte, der aber ganz schön anstrengend war. Also so ein richtiger Traum war es nicht, weil ich glaube, im Traum habe ich nicht so Schmerzen in den Beinen und im Rücken. Aber es war schon wirklich was Besonderes. Matthias, wie war denn dein Fazit jetzt zu D23 Expo 2022? Vielleicht auch im Vergleich zu den vorherigen Expos, weil du warst ja jetzt auch schon öfters da als ich.
Also du hast es echt gut zusammengefasst. Man ist einfach wirklich fertig von diesen 3 Tagen auf der Expo. Das gehört aber einfach nur mit dazu. Es gehört für mich, wie gesagt, mittlerweile einfach dazu, dann auch stundenlang auf irgendwelche Panels zu warten. Entweder mit anderen Leuten zusammen. Ich habe mit Sevi dort eben viel Zeit verbracht, auch 2019 schon. Oder einfach auch mit fremden Leuten. Ich habe 2017 und 2019 dann da einfach irgendwelche random Leute vor oder hinter mir in der Schlange gehabt, mit denen ich jetzt teilweise immer noch in Kontakt bin, die ich aber seitdem nie wieder gesehen habe, aber immer in Kontakt geblieben. Mhm. Und das ist auch noch so ein weiterer Aspekt, weil du eben das Thema Verarbeiten hattest. Du wirst es niemals verarbeiten, vertrau mir. Ich habe 2017 und 2019 auch immer noch nicht verarbeitet und das wird auch nicht mehr passieren. Das sind alles so Punkte, die gehen irgendwie so in verschwommene Erinnerungen irgendwann über. Manche Sachen sind ein bisschen präsenter, andere werden dann erinnert irgendwie bei einem bestimmten Stichwort oder sowas, weil es ist einfach viel zu viel. Und genau dieses Jahr war es. Es war irgendwie anders. Ich hatte das Gefühl, es war ein bisschen internationaler, auch also das Publikum zum einen. Mhm. Das war mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, das hat sich in den letzten Jahren immer so Stück für Stück verstärkt, dass immer mehr Internationale mit dabei sind. Und die Panels waren dieses Mal anders. Das Thema hatten wir ja eben auch schon, dass es jetzt dieses Mal mehr Einblicke und weniger Ankündigungen in dem Sinne waren. Von den kleineren Panels her waren zumindest für mich persönlich dieses Mal nicht ganz so viele große Highlights mit dabei, auf die ich mich wirklich so krass gefreut habe. Ich habe es vorhin schon erwähnt, bei den letzten Expos waren eben zum Beispiel Specials zu Hercules, Aladdin mit dabei. Da hat mir jetzt dieses Mal so ein bisschen dieser Fokus auf einen animierten Klassiker gefehlt. Ich schätze, dass Encanto diesen Spot eingenommen hat, so ein bisschen in der Planung. Was für mich allerdings so nicht ganz dasselbe ist, wenn ich ehrlich bin. Da darf nächstes Mal gerne wieder noch wirklich ein Klassiker in dem Sinne auch zelebriert werden. Und ja, ansonsten, ich weiß nicht, was kann ich sagen? Es ist halt, jede Expo ist einfach immer, ist man eine eigene Erfahrung, eine was komplett Eigenes. Man kann es schwer miteinander vergleichen. Natürlich sind manche Dinge sind ähnlich, andere Sachen sind komplett verschieden. Es ist einfach jedes Mal eine ganz eigene Erfahrung und einmal auf einer Expo gewesen zu sein, bedeutet nicht, dass man jede einzelne Expo kennt oder fühlen kann. Deswegen, also bei mir, ich werde es definitiv auch wieder besuchen wollen. Ich sag's so, ich will die Tradition gerne am Laufen halten. Ich weiß nur absolut nicht, wo ich in 2 Jahren, wenn es in den 2 Jahren sein wird, wo ich da in der Welt sein werde oder auch in welcher Position ich sein werde, ob ich mir das erlauben kann, in Anführungszeichen. Ich würde sehr, sehr gerne, ist natürlich ein großes Fragezeichen, solange man keine weiteren Details hat. Aber ja, Expo, D23 Expo ist ein ganz tolles Erlebnis, was ich, wenn es geht, nicht mehr missen würde.
Das hast du sehr schön gesagt, vor allem auch mit dem, nur weil man eine Expo kennt, bedeutet es nicht, dass du alle kennst. Und für mich war es tatsächlich so, ich kenne die Expo ja wirklich gefühlt von zu Hause aus, in- und auswendig, seit jetzt über 10 Jahren. Aber es ist ein gigantischer Unterschied, dort live vor Ort dabei zu sein. Ich meine, kennt ihr sicherlich auch, ne? Disney Parks, ein On-Ride-Video sehen und dann selber in der Attraktion sitzen, ist ja immer noch mal was. Ist ja ein Riesenunterschied. Aber ich finde, bei der Expo ist es noch mal krasser, weil ich war dort und es hat alles übertroffen, was ich mir jemals ausgemalt hatte. Es war so anders. Es war so, okay, so funktioniert das. Ach, so fühlt sich das an. Wahnsinn. Ich war irgendwie gefühlt Dauerplatz und überwältigt von dem, was es dort alles gibt. Vor allem, wenn man wirklich sich gerne und oft und viel mit Disney beschäftigt und da so viel auch Nerd-Service bekommt, sag ich es jetzt mal, ne, durch die ganzen Meet and Greets und die ganzen Einblicke. Ist das schon wirklich was Besonderes, wo ich gedacht habe, das kann sich keiner ausmalen, wenn man nicht selber dort mal gewesen ist. Deswegen, falls ihr das auf eurer Bucketlist habt, macht's mal, weil es lohnt sich wirklich. Ich bin super begeistert und ja, ich hoffe 2024, wenn es dann soweit ist, dass ich dann wieder dabei sein kann. Und ich kann nur sagen, Matthias, es waren mega geile 3 Tage und es war so toll, mit dir heute in dieser Podcast-Folge oder beziehungsweise Folgen darüber zu sprechen. Ich merke es zwar noch ein bisschen in den Knochen, nicht nur der Jetlag, sondern auch der Schlafmangel und die langen Tage, aber es war so wunderbar und es war echt toll, mit dir heute nochmal über die Highlights zu sprechen. Das hat super viel Spaß gemacht, deswegen danke, dass du zu Gast warst und mach mal ein bisschen Werbung. Wo kann man dich denn im Netz finden?
Ja, danke erstmal. Also ich kann das nur unterschreiben. Mir hat es auch echt viel Spaß gemacht und ich merke es auch tatsächlich immer noch am Schlafmangel. Du hast ja durch den Jetlag nochmal eine sehr, sehr große Komponente on top, die ich ja jetzt so nicht habe. Aber wie gesagt, ich fühle es auch. Mich findet ihr auf disneycentral.de und entsprechend eben auch auf Social Media bei Instagram, Twitter, Facebook und YouTube. Bei YouTube nehme ich euch jetzt auch etwas weiter mit, weil ich jetzt eben auch für ein ganzes Jahr in Kalifornien lebe, direkt in Anaheim, also direkt neben dem Disneyland Resort so gesehen. Und habe dann da eben auch schon mal zum Beispiel schon ein Video von der Halloween-Season gemacht. Und zur D23 werde ich auch noch mal etwas hochladen, sobald die Zeit es erlaubt. Und das Tolle ist letztendlich einfach immer, wie gesagt, bei der Expo, jeder hat eine andere Expo auch. Bianca hat ihre Expo gehabt, ich habe meine Expo gehabt, wie wir jetzt eben in den letzten Stunden durchgegangen sind. Es sind komplett verschiedene Erfahrungen. Und dasselbe jetzt bei unseren Stories, zum Beispiel bei Instagram. Du hast ganz andere Sachen dort gesehen und eben auch geteilt, als ich das gemacht habe. Und ich finde, deswegen ist es auch nochmal toll, dass man sich da eben so schön ergänzt, eben weil es so viel Futter da draußen gibt, so nenne ich es jetzt mal, dass man eben gar nicht alleine alles irgendwie annähernd darstellen kann. Und genau, deswegen, da guck gerne auch bei mir vorbei, zusätzlich zu Bianca, weil ich glaube, wir haben immer beide sehr, sehr coole Contents, die wir da teilen können.
Deswegen macht das mal, schaut mal beim lieben Matthias bei Disney Central vorbei auf den jeweiligen Kanälen und lieben Dank nochmals, Matthias, dass du zu Gast warst und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Expo, hoffentlich wieder zusammen.
Definitiv. Und ich freue mich darauf, dich dann bald wieder hier hoffentlich vor Ort zu sehen oder in einem anderen Disney-Park irgendwo in der Welt. Wer weiß.
Frage an euch. Würdet ihr auch mal die D23 Expo erleben wollen? Und was würde euch am meisten interessieren, wenn ihr auf die D23 Expo gehen würdet? Schreibt's mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub- und Mauseohren-Account und ich freue mich schon sehr, was ihr zu sagen und zu erzählen habt. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts und oder Spotify da oder empfiehlt den Podcast an andere weiter. Das würde mich sehr freuen, weil dann werden nämlich andere ebenfalls auf die Inhalte aufmerksam. Ja, und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter und YouTube ebenfalls unter spinatmädchen und natürlich auch unter Feenstaub und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald!